Stell dir vor, du bist eine atemberaubend schöne junge Frau, arbeitest als Aktmodel und ja, was deine Proportion angeht, dein Äußeres angeht, entsprichst du wirklich voll dem Zeitgeist. Und plötzlich bei einem Termin beim Frauenarzt wird dir berichtet, da gibt es eine Veränderung in deiner linken Brust, wahrscheinlich was Harmloses. Doch es stellt sich raus, es ist dann doch nichts Harmloses, es ist Krebs, aber mit einer leichten Operation kann man das entfernen und dann wird dir eröffnet, es wird keine leichte Operation werden, man wird nicht ein Viertel der Brust entfernen, sondern man wird die Brust komplett amputieren. Dann ist das Leben ein anderes, dann wirst du mit dem Tod konfrontiert, dann musst du dir schon die Frage stellen, was soll das alles? Mein nächster Gast ist eine Frau, Renate Schoof, sie hat einen Roman geschrieben, da geht es um dieses Thema und wie eine Frau damit fertig wird, welche Fragen sich für sie stellen, wie sie einen Ausweg findet. Das Buch heißt »Alle Wünsche werden erfüllt« oder auch nicht. Frau Schoof, Sie sind eine freie Schriftstellerin und haben 30 Bücher geschrieben, aber Sie haben auch als Journalistin gearbeitet bei der Deutschen Presseagentur. Sie waren Lehrerin sehr viele Jahre, haben das dann irgendwann, ich sag mal, nicht hingeschmissen, sondern an den Nagel gehängt, weil die Art und Weise, wie Stoff vermittelt werden musste und wie Sie ein Menschenbild sehen, das war nicht mehr kompatibel. Würden Sie das so sagen? Ist das richtig formuliert?
Das ist richtig formuliert. Ich muss dazu sagen, als ich gegangen bin, hat alles ziemlich gestimmt. Mhm. Nette Schüler, Eltern, mit denen gut zu arbeiten waren, ein nettes Kollegium, ein Schulleiter, mit dem ich manchmal heute noch E-Mails tausche. Das Schreiben war dringender. Mhm. Und ich konnte nicht neben der Schule schreiben. Weil das
also Sie sind einem Bedürfnis nachgegangen?
Ich bin dem Bedürfnis nachgegangen, kreativ zu sein, schöpferisch zu sein. Ich habe mich erstmal für ein Jahr beurlauben lassen, um zu erproben, ob ich davon überhaupt leben kann. Mhm. Aus dem einen Jahr sind dann, glaube ich, 7 Jahre geworden. Bin ich dem Bremer Senator sehr dankbar, dass ich 7 Jahre mich immer wieder beurlauben lassen konnte. Und als ich merkte, ja, die Bücher werden gekauft, ich habe Lesereisen, auch ich habe ja viel für Kinder und Jugendliche auch geschrieben, die Lesereisen waren natürlich während des Schuljahres und nicht in den Ferien, dann habe ich mich getraut, loszulassen.
Heute sind Sie eine freie Schriftstellerin, leben in Göttingen und würden nicht mehr etwas anderes machen wollen?
Nein.
Das ist was?
Also das ist, schöpferisch sein dürfen ist wirklich ein Geschenk. Ich meine, jeder Mensch kann das, nicht jeder kann davon leben, will ich mal sagen. Aber manchmal denke ich, wenn ein Apfelbaum Äpfel trägt, dann sieht er für mich glücklich aus, also schon beim Blühen. Mhm. Und schöpferisch sein ist ein bisschen so. Also es fließt etwas durch einen hindurch.
Man produziert auch nicht unbedingt für einen Markt. Das ist natürlich anders, wenn man davon leben muss. Aber wenn man in sich etwas Schöpferisches entdeckt, dass in einem etwas Kreatives ist, Menschen kommen kreativ auf die Welt, sonst können sie die Welt ja gar nicht entdecken. Das geht ja nur durch Neugier. Wenn man aber nicht verkaufen muss, dann kann man auch eine gewisse Lässigkeit dazu haben, als wenn man für einen Markt produziert, wo man sagt, du musst aber jetzt schon so schreiben, dass mindestens 5000 Bücher verkauft werden, weil sonst können wir mit dir nicht arbeiten. Dann verursachst du ja bei diesem Verlag nur Kosten. Wir wollen über dieses Buch sprechen. Alle Wünsche werden erfüllt. Ein Roman bei Zeitgeist erschienen. Willi Wimmer produziert auch bei diesem Verlag eher Sachbücher. Ich freue mich sehr, mal wieder einen Roman hier im Gespräch zu haben, weil das ist für mich ein bisschen entspannter, als wenn ich mich immer nur mit Geopolitik beschäftigen muss, ja. Weil das ist echt traurig. oder mit Pharma oder so. Das ist echt traurig. Deswegen, ich mache das sehr, sehr gerne. Wir wollen natürlich auch über den Inhalt des Buches dahingehend sprechen, dass wir so ein bisschen einen roten Faden erzählen, ohne, wie das gerne bei deutschen Filmkritiken passiert, so weit zu gehen, dass wir sagen, ach, ich brauche den Film nicht mehr zu sehen. Wir haben alles gespoilert, wie das Neudeutsch heißt. Sondern, dass wir versuchen zu erzählen, um was es geht und dann, warum Sie das Buch geschrieben haben. Weil das ist für mich das Interessante. Das Buch ist ja auch eine Metapher auf einen Zustand. Und darüber möchte ich gerne mit Ihnen reden. Alle Wünsche werden erfüllt. Es gibt mal eine Frau, Amelie, die auch als Aktmodel arbeitet, Topmaße mitbringt, dem Zeitgeist entspricht, auf der Straße Komplimente erntet und für die das Leben in einer Beziehung nicht so glücklich ist, aber die sich in das Leben hineinschmeißt, konsumiert, Spaß hat und dann, wie das eben regelmäßig bei Frauen ist, zum Frauenarzt geht und weil sie etwas entdeckt hat in der linken Brust und dann weiß man nicht genau, was ist das, eine Ablagerung und so, erstmal untersuchen, wird eben untersucht, aber alles scheint harmlos zu sein und dann kommt der Befund, nicht harmlos, ist dann doch Krebs und das trifft sie erstmal wie ein Schock. Sie geht ins Klinikum, um das minimalinvasiv entfernen zu lassen. Man sagt, okay, ein Viertel der Brust muss weg, das ist nur sehr klein, Sie sind rechtzeitig da und wir können da. Und dann wird ihr später klargemacht, nein, die ganze Brust muss weg. So, zwischendurch bucht sie auch einen Kurs, da geht es um alle Wünsche werden erfüllt. Und dieser Einschnitt, das im wahrsten Sinne des Wortes, der ja bedrohlich ist, weil man plötzlich mit dem Tod konfrontiert wird, wirft ihr gesamtes Leben durcheinander. Aber das Buch endet so, dass sie zwar einen körperlichen Verlust erlitten hat, aber es wurde eine Art Knopf gedrückt und jetzt fängt sie an zu leben. Mhm. Habe ich das so richtig wiedergegeben?
Naja, sie war vorher Lehrerin und ist schon ausgestiegen, um zu malen. Also sie besucht die Kunsthochschule in B und geht das Malen aber eigentlich genauso straight an, wie sie als Lehrerin gearbeitet hat. Sie ist da eigentlich ein bisschen zurückhaltend. Also das Studium steht jetzt im Mittelpunkt. Sie ist ein Kopfmensch und war Lehrerin. Ja, ich weiß nicht, ob das an dieser Stelle des Gesprächs schon passt. Als sie diese Diagnose bekommt, ist sie ja erstmal völlig von der Rolle.
Also, das wäre jeder.
Ja, also sie hat das Gefühl, es ist eine Täuschung und es kann sie nicht sein und setzt sich dann in den Park. Und wie das so ist, also sie schaut dann allen Frauen auf die Brüste so ungefähr. Und als sie dann ein bisschen wieder zu sich kommt, sie ist auch ein Büchermensch, geht sie in die Bibliothek und holt sich einen ganzen Arm voll Bücher, staunt, wie viel Literatur es über Krebs gibt, mit einer Sonderabteilung Brustkrebs. Sie forscht auch im Internet, das tut sie auch, aber im Internet wird sie ganz verwirrt von dem vielen, was sie da... Da bekommt sie Antworten auf Fragen, die sie noch gar nicht hatte im Internet.
Das ist so ähnlich, wenn man den Scherembel sich zulegt, mal durchblättert, dann merkt man plötzlich, was man alles hat. Das ist ganz schrecklich.
Und also mit den Büchern und die gruppiert sie im Park unter einem Baum. Das ist sicherlich kein Zufall, dass sie in einen Park geht, sich da bei gutem Wetter unter einen Baum setzt, auf eine Wolldecke. Und dann kann sie sogar einen Moment das Gefühl haben, sie recherchiert für eine Freundin.
Also sie also geht darum,
eine Distanz, sie entwickelt eine Distanz. Jedenfalls immer für Momente ist es möglich. Und dann greift sie zuerst, sie interessiert sich nicht für Diäten, die man halten soll und nicht, wie die weibliche Brust von innen aussieht, gar nichts. Wunderheilungen. Sie guckt zuerst in das Buch über Wunderheilungen und denkt, ganz ironisch, kommt aus den USA, typisch, die glauben an sowas und ist dann beim Lesen aber doch beeindruckt, wird einer in die Mitte der Kirche gelegt, alle beten für ihn oder er wird gesund. Oder, also sie will natürlich an eine Spontanremission hoffen. Das hofft jeder, wenn er eine Diagnose kriegt. Das ist eigentlich bei der nächsten Untersuchung gesagt hat, oh, wir haben uns geirrt.
Sowas kommt ja auch vor.
Das kommt vor, natürlich. Und es kommt sogar vor, dass ein vorhandener Knoten weggeht. Das kommt auch vor. Aber dann gerät sie an ein Buch, in dem die Frage gestellt wird, was denken Sie, was hat bei Ihnen zum Krebs geführt? Und dann, ich muss sagen, ich schreibe, was ich sehe. Ich sehe das alles als innere Filme. Die Sprache dazu muss ich manchmal auch sehr mühsam finden, dass diese Bilder auch bei Ihnen oder bei der Leserin entstehen. Ich sehe das wie einen Film. Ich sehe sie da in diesem Park mit ihren Büchern und dann legt sie sich auf die Wolldecke und guckt in die Blätter und überlegt, ja, was könnte bei mir der Grund gewesen sein?
Frau Schruf, wir werden dann noch genau drauf kommen, also was das Motiv ist, was Sie sagen wollen, warum Sie mit diesen Metaphern arbeiten. Das sind alles Fragen, die ich einem Sachbuchautor hier nie stellen würde. Aber Ihnen werde ich die gleich alle stellen, weil Sie gerade schon so richtig springen. Jetzt muss ich mal sagen, Sie sind zu schnell. Das passiert nicht so oft. Aber ich möchte Sie mit einem Satz konfrontieren, den ich im Buch gefunden habe. Und ich habe das Buch ja wirklich nicht quer, sondern eben komplett gelesen. Und dieser Satz ist mir, den habe ich aufgeschrieben, weil ich den wirklich, der trifft das. Nämlich, aus Versehen wurde das Licht ausgeschaltet in Ihrem Inneren.
Ja.
Das ist, wo ich denke, das trifft es super. Wo ich merke, okay, hier schreibt ein Schriftsteller. Das ist ja bei einem Sachbuchautor findet man so einen Satz ja eben nicht. Also Brzezinski würde den nicht schreiben, sage ich mal. Sondern der würde eher schreiben, we got him. Gut, das war ein Zitat des amtierenden Präsidenten. Lassen Sie uns ganz vorne anfangen. Warum haben Sie dieses Cover gewählt?
Weil es ein perfekter Körper ist. Außer dass Pflaster. Der Kopf jetzt fehlt, was diese Frau aber moderner macht, sag ich mal. Sie stammt nämlich aus dem 2. Jahrhundert vor dem Jahre Null, griechisch. Man kann sie im Louvre betrachten, die Venus von Milo. Richtiger würde sie eigentlich die Aphrodite von Milos heißen. Die Göttin der Schönheit, die Göttin der Fruchtbarkeit, damit auch der Sexualität, aber eben auch der Fruchtbarkeit der Bäume und Pflanzen, der Tiere. Also die sexuelle Attraktion ist ja eigentlich da, weil das Leben sich fortsetzen will. Mhm. In permanenter Verführung.
Das heißt, die Frau ist automatisch Angebot. Würden Sie das so sagen? Die Natur macht über die Frau ein Angebot an das Leben.
Das würde Aphrodite, die Göttin, also das wäre so gedacht, ja.
Also die Frau ist keine Ware, aber die Frau...
Nein, sie ist keine Ware. Ja. Sie ist keine Ware, aber sie ist ein Angebot, Leben weiterzugeben.
Mhm. Ob sie will oder nicht, sondern sie wirkt auf Männer in der Regel attraktiv.
Ja, das denke ich schon.
Ja, finde ich auch. So. Ja, ist das sexistisch, ist so, wenn man das äußert? Oder ist man gleich in der MeToo gesigned, wenn man das sagt? Wenn man zu einer Frau, wenn man einer Frau signalisiert, dass man sie attraktiv findet, ist das heute gefährlich?
Nee, finde ich nicht. Also, ich weiß auch nicht, ob ich ein Sonderfall bin. Ich konnte mich an der Hochschule schon immer besser, ich sag mal, mit den Jungs unterhalten als mit den Mädels, weil mich, weiß ich nicht, Diäten nicht interessiert haben. Ich bin ja auch nicht Mutter geworden. Später hat mich das alles mit den Kindern nicht so wahnsinnig interessiert. Und jetzt mit Großmutter sein und so. Also, da bin ich, glaube ich, weiß ich nicht, ein bisschen... Ja, menschlicher gestrickt. Ich schätze das bei Ihnen immer, dass Sie zum Schluss sagen, im Mittelpunkt steht immer der Mensch. Mhm. Und ich finde, dies mit Mann und Frau, das ist eine Falle. Natürlich muss man sich gegen Übergriffe wehren. Und ich bin die Erste, die Vergewaltigung ganz schrecklich findet. Oder,
die darf von Übergrifflichkeit finde, also oder
ich
Sexismus.
Finde, ich finde Rap auch schrecklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Obwohl das sicher altmodisch ist oder ich weiß es nicht genau. Also... Ich habe auch mit Religionen Probleme, die übergriffig auf Frauen sind, indem sie Abtreibung verbieten oder also Schwangerschaftsunterbrechung oder die irgendwas vorschreiben. Mhm. Also das ist überhaupt die Grundsünde der christlichen Kirche, ist Sexualität derartig schlecht zu reden.
Und aber auch in allen Religionen ist es so, die Frau klein zu halten.
Ja, die Frau klein zu halten, in allen Religionen. Mhm. Und ich denke, deshalb reagieren auch viele jetzt auf... islamische Menschen so empfindlich, weil, ich bin keine Emma-Leserin, aber weil man das Gefühl hat, da wird Frauen zu viel vorgeschrieben. Mhm. Darf Hier ich eine Anekdote erzählen?
Sicher, ja.
Eine Journalistin in Köln, ich habe ihren Namen jetzt nicht drauf, hat ihre Kindheit in Köln verbracht mit ihren Eltern, konnte dadurch ganz gut Deutsch. Die Eltern sind dann zurückgegangen. Ich weiß nicht, ob nach Ankara oder Istanbul, in eine Großstadt. Und sie hat sich dann immer die Zeit gekauft am Kiosk, weil das meiste deutsche Wort für einen bestimmten Geldbetrag war. Weil sie wollte ihr Deutsch am Laufen halten. Mhm. Und sie wollte zurück nach Deutschland. Und das hat sie dann auch gemacht. Und eins ihrer ersten Erlebnisse, ich glaube in Essen, irgendwie im Ruhrgebiet, war eine Frauendemo für... Also gegen Paragraph 218 und da wurde ein großes Transparent getragen. Maria, hättest du abgetrieben, wäre uns das erspart geblieben. Und Nonnen verteilten Fluchblätter dagegen, aber die Demonstration wurde von der Polizei geschützt. Und da hat sie gedacht, das ist Deutschland im Gegensatz zur Türkei. Man muss es nicht gut finden, aber man muss es dürfen. Man muss so ein, früher gab es hier ja auch einen Blasphemie-Paragraphen oder so, man muss sowas sagen dürfen, wenn einem danach ist.
Da sind wir bei Voltaire. Ich mag verdammen, was du sagst, aber ich werde mein Leben dafür geben, dass du es sagen darfst.
Ganz genau.
Aber ich möchte auf den Spruch kommen, auf die Aussage gerade, dass in Religionen, auch im Islam, steht aber nicht im Koran, ist eine Auslegungssache übrigens, Frauen niedrig gehalten oder klein gehalten werden. Findet man
das kommt sogar in dem Buch vor.
Ja, kommt vor, dass jemand einfach den Koran missbraucht, um das da um zu sagen, das ist
nein,
so gemeint.
Also mein Buch ist ja eine... Utopie. Und es gibt ja schon sehr viele gute Ansätze. Also da kommt drin vor, Eine Tante Friedi spielt eine Rolle, die lange verstorben ist, aber die in ihrem Kopf immer noch ihre Sätze sagt. So. Also die kommt so als Begleitmusik manchmal. Und die hat zu Lebzeiten, also so lange kann sie doch nicht tot sein, im Internet den ganzen Tag geforscht, was ist interessant. Und dann hatten ihre Freundinnen, Freunde, Verwandte abends die Früchte aus ihrer Mailbox rübergemailt bekommen. Und da war mal, da müssen Sie mir jetzt helfen, es gibt hier einen Mann, der hat so eine Gruppe gegründet, die in Schulen geht und den Jungs klar macht, dass das Auslegung ist oder dass das Folklore ist. Wie heißt der? Das ist ein Palästinenser, der in Berlin groß geworden ist.
Ich weiß nicht, wie der Mann heißt, aber ich weiß, worüber Sie sprechen. Der sagt, das, was dir an Ehrbegriffen beigebracht wird, ja, genau, das ist eine Auslegungssache, das steht so nicht im Koran.
Genau.
Das musst du dann auch nicht tun.
Genau. Ja. Und sie hat eine Kollegin in der Hauptschule, die hat den eingeladen oder Menschen, die von ihm inspiriert sind. Und dann haben sie Rollenspiele gemacht und dann sind die Jungs mal in die Rolle des Mädchens gekommen, das vom Bruder bevormundet wurde. Mhm. Und dann haben die Jungs einfach gemerkt, wie das ist. Und also ich habe Hoffnung, dass sowas auch sozialisierbar ist.
Ich möchte aber nochmal zurück zu diesem, ja, sagen, okay, Religionen, die dann Frauen Vorschriften machen. In Ihrem Buch streifen Sie ja praktisch permanent eben auch eine andere Art von Vorschrift. Eine Vorschrift ist ja gewissermaßen, das erwarte ich von dir. Und unser System, was das System der totalen Freiheit, erwartet von den Frauen auch was. Und zwar, sie müssen jetzt nicht mehr Mutter sein oder Frau am Herd und Mutter. Sie können jetzt auch Karriere machen, müssen mit 70 immer noch super sexy aussehen. Jetzt dürfen sie überall müssen. Ja, sie müssen ja auf allen Bühnen jetzt auch, sie haben jetzt die Freiheit, sie müssen die jetzt aber auch alle bespielen. Das ist ja auch eine Form von Angebot mit Erwartungshaltung, nur anders, ich nenne das perfider gemacht.
Ja,
so.
Ja.
Das wird bei Ihnen ja beschrieben, alle Freiheiten enden dann, wenn sie von dir erwartet werden.
Ja.
So. Sehen Sie das so oder ist das da rausgekommen bei der 68er Befreiung der Frau, dass sie heute auf allen Bühnen gefälligst top zu sein haben und zwar immer?
Man kann sich da ja rausziehen oder Frau kann sich da rausziehen.
Kann sie das wirklich?
Also, naja, ich habe in dem Buch ja auch die Utopie des Café Elsa. Also eine Frau, die gut Geld hat, weil sie Mietshäuser geerbt hat, aber mit den Mietern auch nicht schlecht umgeht. So. Also man kann ja mit Geld auch was Positives machen. Und dort können sich in diesem Café, können sich alle treffen. Da sind auch Männer zugelassen, was ich auch angenehm finde. Weil als ich, weiß ich nicht, 30 war oder so, da gab es viele Frauencafés. Da war Streitpunkt, ob ein kleiner Junge, also ob eine Mutter ihren kleinen Sohn damit reinnehmen durfte, so ungefähr. Also ich finde, alles, was übertrieben ist, ist ganz schrecklich. Gut, und in diesem Café, da treffen sich eben auch stark Übergewichtige, da treffen sich magersüchtige Mädchen und es werden Angebote gemacht, um diesen Frauen Selbstvertrauen zurückzugeben. Und da fällt der Satz, also das Ganze macht eine Frau namens Ortut und da habe ich gesagt, oder geschrieben, sie sieht so aus wie Doris Lessing auf den Bildern, wo sie 50 war. Man kann das heute ja alles googeln. Mhm. Also so war sie mir vor Augen. Und ich fände es unheimlich gut, wenn es solche Orte gäbe, solche Cafés, wo man in Ruhe übergewichtig sein kann oder untergewichtig oder wie auch immer und der Gleichgesinnte trifft. Und
wo man einfach nicht dauernd im Fokus ist, ja, nach dem Motto, passt der oder die Person zu dem Bild, wie sie gefälligst zu sein hat, weil das gerade gefordert ist, gerade Mode oder eben nicht Mode. Einfach, man wird als Mensch wahrgenommen und nicht die Äußerlichkeit. Es wird ja als Äußerlichkeit.
Man wird als Mensch wahrgenommen.
Das ist
also
Äußerlichkeit.
Deshalb hat es auch in der ersten Emanzipationsbewegung um 68 hat es Frauenpartys gegeben und so, weil die Veranstalterinnen gesagt haben, wenn Typen dabei sind, dann verhalten die Frauen sich anders.
Ist das so?
Ja, das denke ich schon. Mhm. Also wenn Frauen unter sich sind, nehmen die Frauen sich gegenseitig wahr. Und die Frage ist auch, also damals hat man sich dann auch nicht unbedingt geschminkt. Also, und wenn ich zu Hause am Computer sitze, schminke ich mich auch nicht. Ich muss mich nicht für mich schminken. Mhm. Ich habe mich aber als Lehrerin so dezent geschminkt, wie ich jetzt bin, weil ich dachte, die Schüler müssen mich ja immer mal wieder angucken. Mhm. Und Ich möchte also, Sie haben gefragt nach diesen Erwartungen. Ja. Die Erwartungen sind da, aber jeder hat auch die Freiheit, sich diesen Erwartungen zu entziehen.
Aber er macht sich quasi selber einen Druck. Wenn Sie sagen, Zweitel, Sie haben sich nicht für sich geschminkt, sondern für die Umwelt. Ist das ein Konkurrenzkampf innerhalb der Frauen, wie die aussieht? Das bemerkt ihr ja dann auch, wie die Männer dann gucken, da möchte ihr aber auch mitspielen. Ist das das? Gibt's das?
Also es gibt's bestimmt. Also das hat.
Also taxieren Frauen sich untereinander stärker als Männer das tun?
Das kann ich nicht beurteilen. Also ich weiß oder ich habe das Gefühl, dass es unheimlich viele schöne junge Frauen inzwischen gibt. Ich weiß nicht, woran das liegt. Und ich hoffe, dass sie selbstbewusst genug sind, auf was anderes zu bauen. Ich muss dazu sagen, ich hatte eine sehr schöne Schwester, die sah aus wie Brigitte Bardot, ein bisschen älter. Und da wusste ich von vornherein, kann ich überhaupt nicht konkurrieren, keine Chance, und habe immer auf Kopf gesetzt. Also ich war die, die denken konnte, und sie war die Schöne. So, und insofern war ich nie in diesem Konkurrenzdenken irgendwie drin. Ich kann das schwer nachvollziehen.
Lassen Sie uns mal über das sprechen, was die Natur nicht als Angebot macht, sondern wie sie für was sie sich entschieden hat. Die Natur hat sich ja für Mann und Frau entschieden. Und in der Regel ist es so, dass eine Frau, wenn sie als Frau zur Welt kommt, nicht überlegt, was sie wohl sein möchte, sondern sie empfindet sich als Frau. Es gibt manchmal, dass das nicht so geklappt hat, aber in der Regel ist das so. Bei Männern auch so. Und ich habe mir das heute Morgen überlegt, ich habe mich doch entschieden, doch, ich werde doch Frau. Nee, ist so nicht. Ich habe mir auch nicht entschieden, ob ich ein Mann werden möchte, sondern hat sich dann irgendwann von selber ergeben. Obwohl Mann sein viel schwieriger ist, finde ich, als Frau sein.
Ich glaube, das kommt sogar in dem Buch vor, dass Amelie sehr froh ist, dass sie eine Frau ist. Mhm. Also ich halte Mann sein auch für schwieriger in dieser Gesellschaft. Viel mehr Ellbogen, viel mehr Kampf, anders.
Aber nochmal zurück, die Natur hat ja dafür gesorgt, dass Männer besser gucken können als denken. Das ist so.
Also meine Erfahrung mit Männern ist, dass die unheimlich gut denken können.
Ja, aber sie können trotzdem besser gucken als denken. Vielleicht können sie sogar beides ganz gut. Aber eine Frau, die schön ist, hat wesentlich bessere Chancen, den Mann, den sie gerne haben möchte, zu bekommen, als wenn sie nicht schön wäre. Das hilft ihr auf jeden Fall.
Ja, das stimmt. Aber das,
während eine Frau einen Mann auch aussucht, wenn der gar nicht toll aussieht, sondern weil sie ihn durch etwas anderes beeindruckt.
Sophia Loren und wie hieß der noch, der Regisseur? Fonti.
Genau. Aber das, die Frage, warum ist das so? Frauen suchen, glaube ich, eher Sicherheit.
Ja, es gibt ja zu allem Statistik. Frauen suchen zu bestimmen, ich kann keine Witze erzählen, die Pointe geht mir manchmal so verloren. Zu bestimmten Zeiten ihres Zyklus suchen sie Sicherheit, also werden ihnen Fotos vorgelegt. Und danach kann man ja sehen, ist jemand mehr Abenteurer oder gibt mehr Sicherheit. Zu bestimmten Zeiten des Zyklus setzen sie auf Sicherheit. Ich glaube, unglücklicherweise während des Eisprungs oder vielleicht auch glücklicherweise, die Natur will das so, setzen sie auf die wilden Kerle.
Mhm. Gut, also was ich sagen möchte, ist, da habe ich mich lange mit beschäftigt. Warum ist das so? Weil eine Frau auch immer latent Mutter ist. Und wenn sie dann ihre, ich nenne sie jetzt mal, Nachwuchs aufziehen soll, dann in dem Moment, wo sie Mutter geworden ist, wird ihr Leben ja für sie selbst weniger wichtig, weil sie sich ihr Leben geben würde für ein Kind vielmehr. Ja. Und sie ein Kind wächst in ihr. Das kann ein Mann niemals nachvollziehen. Ich habe 3 Kinder auf die Welt gebracht, aber wird niemals da rankommen, wenn man ein Kind kriegt.
Wie intensiv.
Ja, das kann man nicht.
Ich denke, das ist der Grund, weshalb ich nicht Mutter geworden bin, weil das ja auch eine Enteignung der eigenen Persönlichkeit ist. Mhm. Davor habe ich mich gefürchtet, das habe ich mir nicht zugetraut. Ich habe selber auch gemalt zeitweise in meinem Leben und zu der Zeit, wo ich hätte Kinder haben können, habe ich sehr viele Vater-Kind-Bilder gemacht. Vater mit Kind auf den Schultern, Vater mit Säugling im Arm, um mich zu fragen, traue ich denen das wirklich zu? Traue ich Männern das zu, dass sie das durchhalten? Das ist ja, ich weiß auch von Freundinnen, nach einer Schwangerschaft, nach einer Geburt ist eine Frau vielleicht nicht mehr ganz so attraktiv wie vorher, dass es dann Durststrecken gab oder irgendwas. Also es ist für eine Frau auch gefährlich, ein Kind zu kriegen. Also ihr Leben steht dann unter einem anderen Stern.
Mhm. Aber dass eine Frau, dass die Natur in einer Frau den Regler umlegt, sagt, die möchte jetzt ein Kind kriegen, das habe ich selber beobachtet. Ja. Jemand, den ich gut kannte, der auf einmal nach Kinderwagen sich umgeschaut hat, aber 2 Jahre vorher kam das überhaupt nicht in Frage. Ja. Und was ich auch interessant finde, ist, ich meine, ein Kind zu bekommen, ist mit echt extremen Schmerzen verbunden. Ich habe bei verschiedenen Ärzten gesprochen, die sagen, ja, auf der Skala von 1 bis 10 würde ein Mann sagen, das ist eine 10, das war aber höchstens eine 3. Eine 10 ist eine Geburt, das können Männer gar nicht. Ja. Das sind sie gar nicht für geschaffen. Aber trotzdem kriegen Frauen ja oft noch ein zweites Kind. Das heißt, sie können sich diesen Schmerz offensichtlich gar nicht merken. Weil wenn sie sich den merken könnten, würde ich sagen, das war so, das wollen sie nicht wiederhaben.
Also, das Glück ist viel zu groß. Und es ist ja auch heute so, dass den Kindern, dass den Müttern das Kind dann gleich auf die Brust gelegt wird. Oder also dass ja gleich diese Nähe ist. Für das Kind ist das schön, für die Mutter ist das schön. Also ich denke, dass Mutterschaft was ganz Wunderbares ist.
Mhm. Ja. Aber warum haben Sie es ja, würden Sie sagen, es ist ein Frauenbuch für Frauen?
Ich weiß es nicht. Sie haben es gelesen. Ja. Meinen Sie, dass Männer das auch verkraften können?
Das ja, ich habe schon alle Sachen gelesen. Von daher ist das, geht das schon in Ordnung. Aber es spricht ja schon aus der Perspektive einer Frau. Und ich beschäftige mich natürlich nicht so intensiv mit Brustkrebs, weil ich nicht betroffen bin davon. Aber wenn ich trotzdem, ich kenne ja Frauen auch. Und ich habe auch in meinem Freundeskreis Frauen kennengelernt, die das hatten. Und das ist für den, wenn man jemanden befreundet ist, auch schlimm. Also das ist nicht harmlos für einen. Man spürt, wie der andere leidet und weiß nicht, wie die Sache ausgeht. Und er ist danach einfach nicht mehr dieselbe Person. Man hat einfach mal in diesen Tunnel mit dem Licht am Ende gesehen und das macht schon was mit einem. Und darum geht es ja auch im Buch. Im Buch geht es darum, da tritt ein Effekt ein, das ist ein jemand wird geweckt. Jetzt gibt es Leute, die sagen, völlig bescheuert, nach dem Motto, man hat sich die Krankheit praktisch selber zuzuschreiben, man wollte diese sogar. Ich möchte da gerne mit Ihnen drüber reden. Glauben Sie, dass man für eine Krankheit, also in diesem Fall für Brustkrebs, dass man dafür selbst verantwortlich sein kann? Oder sind das äußere Einflüsse? Hat man mit seinem Schicksal zu tun?
Bei diesem merkwürdigen Titel, Alle Wünsche werden erfüllt, da gibt es ja viele Interpretationsmöglichkeiten. Aber eine ist auch, wenn man das Leben, also wenn es Phasen gibt im Leben, wo man nicht mehr gerne lebt, gar nicht mehr gerne. Partnerschaft ist gerade nicht gut. Im Beruf hat man das Gefühl, das ist nicht mehr meins oder so. Dann gibt es vielleicht Momente, in denen man denkt, man denkt das nicht, ich wäre auch ganz gerne tot. Aber es ist doch so eine, wie soll ich das sagen?
Also Freudlosigkeit.
So eine Freudlosigkeit, dass man denkt, was soll ich noch? Was soll ich noch leben? Leben macht keinen Spaß mehr. Und ich denke, wenn das zu lange dauert, abgesehen jetzt mal, Stress ist noch mal eine andere Geschichte, dann erfüllt einem eine innere Instanz den Wunsch. Wie auch immer. Man kann auch eine andere Krankheit kriegen. Aber dann, wer an mehrere Inkarnationen glaubt, kann auch sagen, in dieser Inkarnation findet die nicht mehr ihren Lebenssinn, die möchte jetzt gehen. Mhm. Jetzt kriegt sie irgendwas, dass sie gehen kann. In der DDR hatten die Frauen wesentlich weniger Brustkrebs, das ist nachweisbar, weil sie jünger Mutter geworden sind. Mhm. Und ich habe in verschiedenen Zusammenhängen viele Frauen verschiedenen Alters kennengelernt, die in der DDR gelebt haben. Die sagen, das war überhaupt kein Problem. Man konnte mit 18 ein Kind kriegen, man konnte studieren, man konnte berufstätig sein. Es gab eine Krippe an der Uni, das war überhaupt kein Problem, ein Kind zu kriegen. Und weil die ja auch neue Staatsbürger haben wollten, kriegten die auch, glaube ich, schon ein Jahr Mutterschaft, als es hier noch nicht so war. Also das wurde ganz gut gesorgt für junge Familien. Ich glaube, es gab auch Kredite bei der Eheschließung und bei jedem Kind wurde da 5.000 gestellt. Ich weiß es nicht mehr.
Und man kam auch schnell in eine Wohnung, also das waren alles Anreize, nenne ich es mal.
Anreize, aber die sagten, die Kinder wurden mit groß. Also nicht nebenbei, überhaupt, ein Kind ist nicht nebenbei. Aber heute ist das so irgendwie so Wunschkind und das ist dann nur eins und möglichst auch erst ab 35, wenn die eigene Karriere so weit gediehen ist oder man erstmal seine beruflichen Ziele erreicht hat.
Also quasi wie so eine Trophäe noch. Wir haben jetzt schon alles, der Sportwagen, wir haben einen großen Hund, wohnen gut und jetzt noch ein Kind, damit die Bilderbuchfamilie perfekt ist.
Gibt es sicherlich. Also auf jeden Fall ist es Brustkrebsprophylaxe ganz jung Kinder zu kriegen. Mhm. Wobei ich jetzt also nicht den Teenies empfehlen würde, Kinder zu kriegen als Prophylaxe. Teenies denken da auch nicht dran. Das ist der eine Gedanke, also Frühkinder zu kriegen. Das ist auch bei anderen Völkern, wo das üblicher ist, was weiß ich, auf Südseeinseln oder so, die haben, ach, Völker, die viel Fisch essen, haben zum Teil keinen Brustkrebs. Also da gibt es sehr viele
wissenschaftliche Erkenntnisse, wie man das vermeiden kann. Dann kriegt man halt eine andere Krebsart, wenn man unglücklich lebt.
Ja.
Dann kriegt man was anderes.
Oder man kriegt was anderes, ganz genau. Mhm. Man wird vom Krokodil gefressen oder so. Nein, aber in der Luft sind krebserzeugende Substanzen, die wir einatmen. In unserer Nahrung können krebserregende Substanzen sein. Glyphosat ist bei uns immer noch nicht verboten. Man weiß nicht, ob es krebserregend ist. Aber Glyphosat ist jetzt ein Name von ganz vielen. Viele Kosmetika sind krebserregend. Das heißt, man schmiert sich irgendwas Nettes auf die Haut. Bei meinen Recherchen zu dem Buch habe ich auch sehr oft gelesen, dass Tätowieren krebserregend ist.
Die Stoffe sind nicht ungiftig.
Die Stoffe sind nicht ungiftig und die reisen durch den ganzen Körper. Und da bei Tätowieren fällt mir ein, Dopingmittel sind krebserregend. Ich habe mal ein Feature gehört, wie viele Fußballer jung an merkwürdigen Krankheiten sterben, Herzversagen. Also es gibt ja eine Menge mehr Krankheiten noch als Krebs, so, ne? Oder Nierenversagen und alles Mögliche. Das wird völlig unter der Decke gehalten.
Was Sie mit dem Buch ja ständig beschreiben, ist, dass die Frau sich die Frage stellt, die Amelie, warum habe ich diese Krankheit bekommen? Es muss was mit meinem Leben zu tun haben. Und das finde ich auch, und da fallen auch so Worte, wenn ich jetzt operiert werde, sie wird ja operiert, die Brust wird ja am Ende zu 100% entfernt, also sie kriegt ja die gute und die schlechte Nachricht. Wir konnten wir können ohne Chemotherapie, aber leider muss die gesamte Brust weg, also sie können nicht davon ausgehen, dass man das nicht sehen würde, sondern dann ist, aber sie haben die Möglichkeit auf Wiederaufbau. Ja? Da gibt es heute wirklich, ich sage jetzt mal, tolle Möglichkeiten, was da chirurgisch heute möglich ist, ist natürlich nie dasselbe, aber man hat natürlich trotzdem, ist mit dem Tod konfrontiert worden. Das ist ja ein wesentlicher roter Faden, der sich durch ihr Buch zieht, dass die Frau sich die Frage stellen muss, wie war mein Leben bisher? War es vielleicht oberflächlich? War es vielleicht hohl? Was will ich mit dem, was mir noch bleibt? Weil es gibt ja 7 Jahre Risiko am Ende.
Ja.
Und ich will mich aber nicht nur den ganzen Tag damit beschäftigen, das führt sofort in den nächsten Krebs. Ich soll Vertrauen gewinnen. Darum geht es ja, ich soll Vertrauen gewinnen. Das ist ein wesentlicher Teil dieses Buches. War das für Sie ein Motiv, weil in Ihrem Umfeld viel gestorben wird? Was hat Sie getrieben, so ein Buch zu schreiben?
Unmittelbarer Anlass war, ich habe die Tagebücher einer befreundeten Lehrerin geerbt, die an Krebs gestorben ist, an Brustkrebs gestorben ist. Und die war noch im Januar in ihrer Hauptschulklasse und im Februar ist sie gestorben. Und eine Riesenkiste Tagebücher hatte ich lange dran zu lesen. Und ich hatte das Gefühl, also ich sollte die erben. Ich habe sehr schön mit ihrem, also ich wusste nicht, was ich ihrem Witwer, den ich auch gut kannte, schreiben sollte. Da habe ich eine Freundin angerufen und sagt, sie ruft den an. Der spricht gern darüber. Das klingt jetzt sehr seltsam, aber...
Dann lebt seine Frau für ihn wieder, wenn er spricht darüber.
Ja, und sie ist auch... Also er trank gern Kaffee, hat gern geraucht. Ach so, als Lehrerin war sie privatversichert in einer anthroposophischen Klinik. Er konnte im Zweibettzimmer die letzte Woche mit ihr verbringen. Und er ist dann immer mal raus, Kaffee, Zigarette. Und als er dann einmal wiederkam, hat sie ihn herbeigewinkt, hat er sich auf ihren Bettrand gesetzt und Hand genommen. Und dann hat sie gesagt, ich glaube, sie hat gesagt, ich gehe ins Licht. Das ist auch meine ganz große Hoffnung, dass wenn wir gehen, dass wir ins Licht gehen, was immer das bedeuten mag. Und es war für ihn ein großes Erlebnis. Also das hat ihm geholfen, den Tod zu verkraften. Das heißt, auf der Beerdigung musste er sich dann um seine Schwiegermutter kümmern und war... ziemlich angetrunken. Tat er mir sehr leid. Also, aber ich wollte eigentlich auf was ganz anderes noch hinaus. Sie überlegt, warum sie das bekommen hat. Ich denke, sie hat es bekommen durch zu viel Schulstress. Weil ich denke, das ist kein Zufall. Carmen, ach so, und dann hatte er sie in dieser Woche vor dem Tod gefragt, wer soll denn um Gottes Willen all deine Tagebücher erben? Soll ich die aufs Osterfeuer werfen? Weil sie hatte lebenslang, möchte ich fast sagen, einen Lover. Sie hat das selber so bezeichnet, Silver Lover Day. Also der war auch verheiratet, 3 Ex-Beziehungen, 4 Ex-Beziehungen. Also er wollte die schon mal nicht lesen, die Tagebücher.
Und er Weil er dachte, da, das, was er immer wusste, das kann er dann nochmal en Detail hören.
Das ja, braucht nein, das braucht musste er nicht.
Musste er nicht haben.
Nein. Und da hat sie gesagt, die soll Nani erben. Das war ich.
Gut.
Und da ich immer mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs bin, habe ich dann immer mal in der Reisetasche ein paar Tagebücher mit nach Hause genommen. Ich hatte das Gefühl, den Auftrag zu haben, über dieses Thema zu schreiben.
Das heißt,
So ging es los. Also das war der Anstoß. Ich denke, das ist wie eine Schwangerschaft auch, ein Buch zu schreiben. Also das war sozusagen der befruchtende Moment. Mhm. Und dann schreibe ich aber nicht gleich los, sondern dann gehe ich schwanger mit dem Thema. Und ja, und dann ist mir aufgefallen, wie viel Brustkrebs in Lehrerinnenkreisen ich erlebt habe. Also das kommt natürlich auch, weil ich Lehrerin war und in Schulen entstehen Freundschaften, nicht nur zwischen Kindern, sondern auch zwischen den Lehrerinnen. Vielleicht gibt es genauso viele Briefträgerinnen, die auch furchtbaren Stress haben oder was weiß ich, diese Amazon-Leute, die ausgebeutet werden. Aber mein Umfeld war eben Schule und gerade die, die sich sehr engagiert haben für die Kinder, für die Schule, wenn keiner den Finger hob, wer übernimmt das noch? Dann übernahmen das genau die, die eh schon viel zu viel machte. Und die kriegte dann eines Tages Brustkrebs.
Sie schreiben ja im Buch, also ihre Figur fängt ja dann auch an zu malen und ein Professor sagt zu ihr, sie hat jetzt 2 Möglichkeiten, er sieht bei ihr sehr großes Talent, aber sie hat jetzt 2 Möglichkeiten, entweder sie präpariert sich wieder, um so zu malen, dass der Markt ihr die Bilder abnimmt, also praktisch für einen, für den Kunstbetrieb, wie das so neudeutsch heißt, zu schreiben, oder aber für sich zu schreiben. Und sie kommt ja dann darauf, dass sie sagt, eher für sich, und das vielleicht, um selbst eine ja, Kunsttherapie anzubieten und selbst in diesen Bereich zu gehen.
Ich wollte sagen, dass mir das so wichtig war, die Kunsttherapie darin unterzubringen.
Ja, auch mit, wie auch, was Worte bedeuten, wie Worte klingen, wie Farben klingen. Also Kunst als Therapie. Hat das was Autobiografisches?
Ja, ich denke, wer schöpferisch ist, hat ein Stück Immunität. Wenn ich an etwas intensiv schreibe, werde ich nicht krank. Wenn das abgenabelt ist, das Kind sozusagen, und ich nicht sofort einen Verlag dafür finde oder so, dann bin ich gefährdet, eine Erkältung zu kriegen. Oder auch schon mal, da kommt ja auch eine Depression drin vor, eine postoperative Depression. Ich nenne das Melancholie, ich nenne das nicht Depression. Obwohl das Wort Depression nicht schlecht ist, weil das heißt gedrückt. Und ich denke, wenn jemand sehr begeistert ist von etwas, dann schwingt er sehr hoch. Das ist so mein Bild davon. Und wenn jetzt jemand durch diese Todesbedrohung und nicht wissen, wie es weitergeht, und ich lasse sie in der Situation auch einsam sein, weil ihre Bekanntschaften waren alle zu oberflächlich bisher. Und sie hat jetzt eigentlich niemanden, mit dem sie darüber sprechen kann. Ihren Eltern will sie sich auch nicht anvertrauen, denen will sie keine Sorgen machen. Das war übrigens bei meiner Freundin so, dass sie sagte, es ist so schwer, dass ich meine Mutter immer trösten muss. Also da ringt jemand mit dem Tode, kriegt nach Brustkrebs, Knochenkrebs und Metastasen hier und Metastasen da und muss beständig seine Mutter trösten.
Sie schreiben im Buch auch, und das habe ich schon häufiger erlebt bei Menschen, die sich eine schwere Krankheit eingefangen hat, dass ihr das peinlich ist.
Ja, ja, ihr ist das peinlich.
Können Sie mal, wieso ist einem das peinlich, dass man krank war? Nach dem Motto, ey, da hast du nicht auf dich aufgepasst. Wie ist das zu sehen?
Ja, das ist ja Rüdiger Dahlke. Ich weiß nicht, ob Rüdiger Dahlke heute noch so streng ist. Aber sein Buch Krankheit als Weg oder was er davor hatte. Ich kenne Menschen, die Asthma haben. Denen würde ich nie sagen, du hast Asthma, weil du die Luft mit deinem Nachbarn nicht gemeinsam atmen willst. Also man kann selber drüber nachdenken für sich. Aber die Gründe für Krankheiten sind so vielfältig. Also selber schuld würde ich nicht sagen. Aber bei Krebs, da hat eine amerikanische Denkerin mein Namensgedächtnis, eine ganz Bekannte, die hat auch mal auf der Buchmesse den Preis gekriegt, den
Über Preise können Sie sich ja auch nicht beschweren.
Nein, aber wie heißt die denn?
Das kann ich Ihnen nicht sagen.
Also die hat mal Krebs gekriegt und hat ein Essay in Buchform geschrieben, dass Krebs peinlich ist. Man kann sich das Bein brechen, man kann sich
einen Herzinfarkt kriegen,
Galle rausnehmen lassen, ja. Herzinfarkt, alles Mögliche kann man haben. Aber wenn man Krebs hat, dann, ich weiß nicht, ist es in der Gesellschaft so?
Ich habe das häufiger erlebt, dass Menschen, die eine schwere Krankheit haben, so ein bisschen peinlich, aber peinlich vielleicht deswegen, weil die ihr Umfeld mit Sterblichkeit konfrontieren. Das ist praktisch, gehört sich nicht. Man hat keine Manieren. Wenn man dein Umfeld, was ja versucht, oberflächlich Party-Ebene zu bleiben, plötzlich, du weißt aber schon, dass die Party auf jeden Fall zu Ende geht.
Ja, da ist man.
Das ist so ein bisschen Titanic, jetzt musst du auch noch ansprechen. Wir hören gerade im Klavier zu. Jetzt kommst du und sagst, ich habe schon nasse Füße. Das geht
so. Näher Himmel zu dir, oder was haben wir gespielt auf der Titanic? Ich denke, bei ihr war das der Stress. Insofern ist es für sie eine gewisse Erleichterung, als sie da, um zu dem Bild auf der Wolldecke unter dem Baum zurückzukommen, als sie dann feststellt, was habe ich als Lehrerin eigentlich gelitten? Und ich bin da ohne Stimme in die Schule gegangen, mit einer Stimmbandentzündung. Da haben die letzten Freaks noch gelernt, wie gut das ist, wenn man lesen und schreiben kann, weil sie alles an die Tafel geschrieben hat, weil sie null Stimme hatte. Sie ist mit Nebenhöhlenentzündungen, sie ist mit Fieber, sie ist völlig überlastet. Sie hat sich bis an die Schmerzgrenze ausgebeutet. Mhm. Und ein Satz, der mir gut gefällt, ist, dass Empathie und Einfühlung in andere, weil eine Lehrerin, gerade ich habe es eine Grundschullehrerin sein lassen, die hat mit kleinen Kindern zu tun. Und da kann man nicht einfach sagen, so, jetzt ist meine Kraft aufgebraucht für diese Woche, geht mal nach Hause. Das heißt, die Kinder brauchen jeden Tag den vollen Einsatz. Und wird Selbstfürsorge, aus Fremdfürsorge wird Selbstfürsorge. Also als Grundschullehrerin ist man eigentlich, vielleicht habe ich da auch meine mütterlichen Gefühle gelebt. Klar, unter anderem. Also aus Fremdfürsorge muss Selbstfürsorge werden.
Ich möchte Sie mit einem Satz konfrontieren, den ich im Buch auch gefunden habe, nämlich Menschen sind ohnehin Mängelwesen.
Ja, sind es.
Ja.
Also ihr kommt dieser Satz da unter der Dusche, sehr mutig, weil also sich dann mit nur einer Brust zu zeigen, kann ich mir gut vorstellen, dass das schwer ist für die Frauen, dass das erstmal Überwindung kostet. Mhm. Aber da ist eine andere, die sagt, du kommst jetzt mit und da ist FKK-Tag beim Schwimmen und die gehen vorm Frühstück in der Reha-Klinik schwimmen.
Und die Amazoninnen, die haben sich sogar die Brust selbst abgeschnitten, damit sie den Pfeil und Bogen besser spannen konnten.
Ja,
so
wobei,
kann man sich auch sehen.
Also dass da als Männerfantasie dann abqualifiziert wird. Aber ist egal. Auf jeden Fall, viele haben durch die Chemo keine Haare. Da ist auch eine Abteilung für psychosomatische Krankheiten. Da sind sehr viele Magersüchtige, die haben keine Formen. Und es fehlt allen was. Und ihr fehlt eine Brust und keiner guckt. Mhm. Keiner guckt. Also sie hat sich da erstmal ein Handtuch drüber gelegt und so. Und nachher schwimmt sie wie alle anderen und legt sich auf den Rücken und genießt das Leben und merkt, ich bin Mensch, ich lebe. Und ich habe ihr ja nicht zufällig diesen Namen Amelie verpasst. Amelie. Ihr fehlt etwas. Mhm. Aber ihr wird auch klar, wenn mir eine Brust fehlt, das ist nicht so, als wenn mir ein Bein fehlt, als wenn mir ein Arm fehlt. Also wenn jemand eine Hand fehlt, der weiß sehr gut, wozu wir zwei Hände haben, schon allein, um Knöpfe zuzuknöpfen. Mir fehlt eine Brust. Und? Ja, und?
So. Sie beschreiben ja, dass Sie akzeptiert, Krebs war quasi ein Weckruf. Und Selbstfindungskurs, nenne ich mal, der sich nennt, alle Wünsche werden erfüllt, da lernst du ja Jakob Wassermann kennen.
Ja.
So, in den sie sich, also ich finde, er oder sie spontan verliebt. Muss es eine Sehnsucht gegeben haben aus ihrer alten Beziehung, ein so großes Gefühlsdelay.
Ja.
Und er lebt ja eher so in einer offenen Beziehung, dass die zueinander kommen, aber
sie wehrt sich erst, weil er verheiratet ist, sie weiß, er hat einen 6-jährigen Sohn, er geht ganz offen damit um. Ich habe richtig das Gefühl, dass sie so da rein.
Mhm. Ja. Genau. Und als sie später in die Reha-Klinik kommt, er schreibt ja viele Briefe, die sie aber gar nicht öffnet, aber sie später dann trotzdem treffen und sie macht dann die Briefe auf und da schreibt er dann, er hat sich von seiner Frau getrennt oder Merle, seine Frau, hat sich von ihm getrennt, weil die immer mit allem ganz locker umgeht.
Das ist der Traum.
Ja gut, aber da will sie ja nicht, aber sie will das ja nicht. Also sie lehnt das ja am Ende ab. Sie sagt, nee, nicht schon wieder in die nächste Beziehung hineinstürzen, sondern sich jetzt mal mit dem auseinandersetzen, mit dem Tod auseinandersetzen. Trifft einen ja persönlich, man stirbt ja nicht im Kollektiv in der Regel. Also ich muss bald sterben, kommst du mit, dann ist es nicht so alleine, sondern ich sage immer, man kommt allein, man geht allein und sich damit auseinandersetzen. Was ist denn die Botschaft von diesem Buch? Sind wir feige, wenn es um den Tod geht? Ist das eine Gesellschaft, in der wir damit wo das extrem verdrängt? Ich meine, in den jetzigen Zeiten, Corona, sind plötzlich Menschen müssen sterben, sogar mit 80, wenn sie schon eine Vorerkrankung haben und kriegen dann Corona. Könnte es sein, dass sie sterben? Alle sind total aufgeregt. Menschen sterben, alle 5 Sekunden stirbt ein Kind, das interessiert eigentlich nicht.
Das wollte ich gerade sagen.
Der Pflegenotstand.
Es wird so viel in Kriegen gestorben und der Hunger in der Welt ist nicht behoben. Also es wird sehr, sehr viel gestorben. Die Botschaft ist eigentlich, also als ich diese Tagebücher gelesen hatte, da wurde mir klar, dass mein Buch nicht mit dem Tod enden sollte. Weil ich auch denke, das habe ich da in einer kleinen Binnenerzählung angelegt, ihre Kollegin Betty, die hat einen anderen Krebs und sie und ihr Mann, ihr damaliger Mann, finden eigentlich, die sollte endlich ihren Traum wahrmachen, nach Italien gehen. Die spricht schon hervorragend Italienisch, verbringt alle Sommerferien in Italien und die kann in Italien eine Kneipe aufmachen, zweisprachig, auch für deutsche Gäste. Mein Bild ist, wenn meine liebe Freundin früh genug die Reißleine gezogen hätte, gesagt hätte, Hauptschule ist ein solches Stressmonster. Sie hat es gern gemacht. Die Hauptschüler haben sie geliebt, waren alle auf ihrer Beerdigung. Alle Kollegen waren da. Also sie war ein Mensch, der geliebt wurde von allem. Was auch eine Falle sein kann. Alle lieben mich, alle brauchen mich und ich kann's. Beim Frühstückskaffee, ich habe das auf Lesereise mal miterlebt, habe ich bei ihr gewohnt. Zwischen 2 Schlucken Kaffee nahm sie die Krankmeldungen der Kollegin entgegen und schrieb dann den Vertretungsplan, war vor allen anderen da und wurde dann angemosert, weil sie die Jungs nicht aus der Raucherecke geholt hatte. Und dann sagt sie, ich habe andere Probleme. Mhm. So. Und das war einfach zu viel. Und wenn die also nach der ersten Krebsdiagnose gesagt hätte, ich brauche mal Bedenkzeit, 1 Jahr Pause, ich mache was anderes, ich gehe einfach nach Italien, ich kann das, ich habe Gespartes, verkauf mein Haus.
Oder es findet sich.
Es findet sich. Ja,
also
es
etwas Besseres sich. Wie den Tod also, finden wir überall. Das sind wir ja auch wieder bei, auch einem Zitat, die 4 Tiere aus Bremen. Aber eben auch,
genau,
auch Hirneise sagt das ja oft.
Lieblingsmärchen, genau, die Bremer Stadtmusikanten. Ja.
Hirneise,
etwas Besseres als den Tod findest du überall.
Sie kommen ja auch auf Hirneise und Hirneise sagt das ja auch oft in seinen Vorträgen.
Ja. Und sie ist intuitiv früh genug ausgestiegen, weil sie recherchiert dann doch noch im Internet und erfährt, Krebs braucht 7 Jahre. Sozusagen Inkubationszeit oder wie nennt man das?
Ja, also
das heißt, entstanden ist der Krebs in ihrer Stresszeit in der Schule. Und ich denke, in uns allen kann immer Krebs entstehen. Nur wir haben genug Immunzellen, die dann diese Zelle, die sich da ungehindert vermehren will, unschädlich machen. Nur wenn jemand zu viel Stress hat, dann funktioniert das Immunsystem nicht. Und Angst macht auch Stress.
Mhm. Sie schreiben in Ihrem Buch mit sehr vielen Querverweisen, es kommt auch sehr viel Musik vor. Also es sind viele Musikzitate von Kurt Cobain bis Leonard Cohen, falls ich weiß, weil ich kenne die Songs natürlich auch alle. Aber ich möchte von Ihnen noch mal wissen, wie legen Sie denn so eine Figur an? Also wie schreibt man einen Roman? Wie macht man das? Ich weiß nicht, ob es da eine Pauschale gibt, ob Sie alle Bücher so anfangen oder ob alle Romanautoren so arbeiten. Aber wie fangen Sie das an? Machen Sie Figuren, die Sie an die Wand kleben und die
Nein,
wecken dann...
Nein, ich kenne das bei Heinrich Böll. Der hat große Zeichnungen an der Wand gehabt. Mhm. Also ich kenne den großen Bogen meines Romans. Ich weiß, wo es hin soll. Und ich weiß, dass zum Beispiel diese dass eine anthroposophische Krebstherapie drin vorkommen soll. Das Wort fällt zwar nicht, aber da kommt Missel drin vor, Krebs als Krankheit der Kalten, die sich vielleicht auf dieser Erde auch nicht so zu Hause fühlen, die also durch Mistelspritzen sich innerlich wärmen, da wird die Temperatur erhoben. Die Maltherapie wollte ich drin haben. Durch die Josephine bringe ich ja indirekt auch eine Sprechtherapie rein oder eine Laut- und Buchstaben- und Heileurythmie kommt auch drin vor, weil das ist, wie ich finde, ein sanfter, menschenfreundlicher Weg, wo die Menschen auch zu sich selber finden können. Mhm. Also in der Maltherapie soll die Seele sich ausdrücken. Da völlig ohne
Figuren Anspruch, malen zu müssen.
Ohne Figuren, ohne irgendwas. Also einfach Aquarellfarbe fließen lassen. Und mir gefällt dann auch gut, darf ich das mal kurz sagen, so erst haben sie nur die Farbe Blau und können dann ein Bild mit Blau malen. Ja, aber man kann helles Blau, dunkles Blau, man kann Flächen weiß lassen. Dann kommt Gelb dazu, damit auch das Grün, also Licht und Blau. Und dann kommt das Rot. Und das Rot ist die Selbstdurchsetzung. Und ich denke, dass Menschen, die Krebs kriegen, dass es denen an einer bestimmten Art von Selbstdurchsetzung fehlt. Das heißt nicht, dass sie vielleicht keine Ellbogen zeigen oder so, aber
sie leben das Leben eines anderen. Also das, was sie glauben, oft sogar ihre Eltern von ihnen erwarten.
Ja.
Und irgendwann meldet sich das Leben und sagt, jetzt musst du mal dein eigenes Leben leben.
Ja, und auch, das ist ja verführerisch, in der Schule von den meisten geliebt zu werden und gebraucht zu werden. Von Schülern und Eltern und Kollegen. Man ist dann so fest in einer Rolle drin.
Oder eben auch einem Schönheitsideal zu entsprechen. Sie arbeitet als Aktmodel, kriegt ja praktisch das Feedback immer. Alles ist richtig.
Nein, aber das ist ja nur an der Hochschule für die Designer.
Ja.
Also das ist jetzt nicht irgendwie groß beim Film oder so.
Trotzdem ist das so eine Bestätigung, alles richtig. Das ist ja eine Währung.
Alles ist an ihr richtig, aber sie ist auch so, weil ihre Eltern immer mit ihr zum FKK-Strand gegangen sind. Also ich kenne auch Leute, die immer FKK-Zelten fahren in Griechenland. Und die Kinder, die von Kindheit an so groß werden. Also insofern hat sie eigentlich ein entspanntes Verhältnis zu ihrem Körper. Nicht unbedingt als Sexappeal so, sondern sie kann sich nackt zeigen als Aktmodell da für die Designer an der Kunsthochschule. Da kann sie sich hinstellen und die malen. Außer, dass es tierisch unbequem ist. Also die müssen ja lange stillstehen. Und ich denke, sie hat das Gefühl, indem ich aus dem Lehrerberuf raus bin, habe ich schon den halben Weg jetzt hinter mir. Jetzt könnte mein Körper auch selber sich helfen. Trotzdem lässt sie sich dann noch von dem Arzt beraten, der dann sagt, ja, muss geschnitten werden. In dem Roman läuft ja auch die Frage mit, sie fragt sich immer wieder, was wäre gewesen, wenn ich nicht zur Mammographie gegangen wäre, wenn ich die Frauenärztin gewechselt hätte, wenn ich nicht zur Kernspin gegangen wäre, wenn die Maschine angelaufen ist.
Dann
wenn jemand sagt, sie haben Krebs und das ist die einfachste Therapie, dann können sie morgen wieder schwimmen gehen und sorglos sein.
Sie müssen aber jetzt ganz schnell was machen.
Ja, ganz schnell. Und das ist ganz schrecklich eigentlich.
Das erzeugt auch einen Sog.
Sonst schreut der Krebs. Mhm. Also das beschreibe ich da auch, weil ich habe viel unter Frauen recherchiert, die das miterlebt haben, diesen furchtbaren Druck. Wenn man da nicht gleich den nächsten Krankenhaus-OP-Termin nimmt, dann streut es vielleicht. Und dann hat man es in der Lymphe und dann Lymphdrainage, ich keine Ahnung. Das heißt, es wird mit Angst auch gearbeitet. Wobei, ich will den Ärztinnen und Ärztinnen da gar nichts vorwerfen. Das ist deren Weltbild.
Mhm. Und da gibt es auch einen Plan, und wenn sie den nicht genauso erfüllen, machen sie sich regelrecht strafbar. Also das hat uns ja auch Herr Hirn also erklärt. Wenn du diesen Weg, da gibt es Vorschriften, wie du das zu machen hast, und da hat das alles so zu laufen. Aber weil sie gerade gesagt haben, da wird den Frauen Angst eingejagt. Ich glaube, jeder, der zum Arzt geht, da bin ich froh, dass ich keine Frau bin, weil Frauen gehen regelmäßig zum Frauenarzt und ich bin relativ selten beim Männerarzt. immer damit rechnen müssen. Ich weiß nicht, das kann ich mir vor allem immer noch, aber man weiß es nie. Und immer, und das ja regelmäßig, immer auf eine Diagnose, immer der Prüfstein, immer dieses ständige daran erinnert werden, Männer können das besser verdrängen, Frauen wird das praktisch regelmäßig zerschossen. Aber dann eben auch die Angst, von der sie sprechen, und die dann eben ist, Ergebnis, positiv. Oder ich weiß es nicht. Dann, aber es, jetzt schon, er wollte gestern anrufen. Jetzt hat er noch nicht angerufen.
Also da finde ich das ganz fair beim Mammographie-Screening, bei diesem, was alle Frauen machen sollen.
Auch eine Belastung.
Ich natürlich auch mit der Post. Ja. Aber da kriegt man zwei Bogen Pro und Contra. Mhm. Und da wird Contra auch, dass es Fehldiagnosen gibt, dass es, ja, also da wird das Contra auch, wie ich finde, fair beschrieben.
Aber hatten Sie mal so, so einen Brief, wo gesagt, oh, bei Ihnen, da weiß ich nicht genau, gab es sowas mal bei Ihnen?
Ja, ich glaube, das gab es, oh, weiß ich, war ich 34 oder so, und ich glaube, ich bin dann nochmal hingegangen und dann war Entwarnung. Kalkformationen haben Schatten geworfen. Genau, ja, genau, das war es.
Können Sie mir sagen, wie sich das anfühlt? Also Sie gehen zum Arzt und jetzt kriegen Sie, und das heißt, ich bin mir nicht sicher, bestimmt ganz gut, kommen Sie noch mal, also die Zeit dazwischen.
Also da habe ich tatsächlich die Frauenärztin gewechselt, weil die sagte, da müsste eine Biopsie gemacht werden. Das habe ich in dem Buch auch untergebracht. Das ist dann ein Albtraum für sie. Bei ihr ist keine Biopsie gemacht worden. Da wird ein Stück rausgestanzt. Also ich war da nie bei. Ich weiß nicht genau, wie das geht. Aber da bin ich dann doch zur Mammographie gegangen. Und es stimmt, Felsengebirge von der Seele, die sind ja sehr fair. Wenn man reinkommt, sagen die, Entwarnung, Frau Schof, ich zeige Ihnen das hier mal. Das war hier dieses, das ist eine Kalkformation, völlig ungefährlich. Und das hat einen Schatten geworfen. Und das hat die Kollegin bei der, wie nennt man das, wenn man so...
Radiologie. Die Bild untersucht.
Ja, wenn man... Gott, wie heißt das, wenn man mit so mit Glitsche da drauf rumfährt?
Ich weiß, was Sie meinen. Ultraschall.
Ultraschall, ja. Genau. Bei Ultraschall konnte man das halt nicht so sehen. Da sah das aus. Da war es suspekt oder gut.
Und aber weil, Frau Schof,
es ist furchtbar.
Bis zur Entwarnung, wenn dann jemand das sagt, der einen federweißen Kittel hat, bis dorthin. Ja, vielleicht zwei Tage.
Lese ich Romane. Ich bin ein Mensch, der abschaltet. Also ich habe. Also ich bin mit sehr vielen Gefühlen begnadet und ich habe gelernt, Gefühle muss man durchlaufen lassen. Angst zulassen, dann kommt auch wieder Freude auf und man kann die Gefühle durchlaufen lassen. Manchmal bin ich plötzlich froh innerlich, aber manchmal ist es auch, als wenn ein Schatten auf mich fällt. Und diese Angst vor so einer Operation, vor einer Mammographie, die lasse ich nicht zu. Also dann lenke ich mich auch ab. Und dann lese ich. Und ich muss sagen, ich lese gerne Bücher. Aitmatow, Weg des Schnitters, handelt vom Zweiten Weltkrieg. Ganz schrecklich, wie in Russland die Männer alle nach und nach an die Front müssen. Die Frauen zurückbleiben. Also... Ich habe das mal im Zug gelesen. Ich sage mal, habe ich meinen Nachbarn die Füße nass geweint. Also das greift mich furchtbar an. Aber wenn ich sowas lese, also der wirft nämlich nachher aus dem Fenster noch seine Mütze, weil der nicht stoppt da, der Zug. Und das ist der letzte Gruß für Mutter und für Frau und Schwiegermutter. Und wenn ich sowas gelesen habe, weil das war ja so. Und wenn wir nicht aufpassen, dann kommen solche Kriege so wieder oder sind jetzt auch im Gange irgendwo. Dann sage ich mir, Gott, so ein Mammographie-Ergebnis, da kannst du mit leben, da kannst du so und so mit leben. Und wir haben einen perfekten Medizinapparat, vielleicht noch, obwohl der kaputt gespart wird. Und du kannst dann vielleicht auch anders damit umgehen. Aber ich finde, man muss seine Probleme auch immer... ins große Ganze stellen.
Lassen Sie uns über das große Ganze sprechen, während wir dieses Gespräch aufnehmen. Sie sind ja aus Göttingen jetzt hierher gekommen. Ja. Viele, die wir eingeladen haben, kommen im Moment ja nicht, weil sie aus dem Ausland kommen müssten. Und dürfen die ausreisen oder können nicht mehr zurück? Also wer aus Österreich ausreist, zurück, glaube ich, zwei Wochen Quarantäne. Also wir haben im Moment draußen diesen Corona-Wahnsinn. Alle sind furchtbar, schrecklich und so. Und jetzt war vor ein paar Tagen so, dass plötzlich Menschen auf den Straßen spontan geklatscht haben wegen den Ärzten, wo ich gesagt habe, finde ich total super, aber seit Jahren leiden die gibt es einen Pflegenotstand, die Menschen arbeiten sich kaputt zu geringsten Löhnen, das ist auch alles so bigott. was da eben stattfindet. Ist, ja. Und in Ihrem Buch, weil wir drauf kommen, wie wir jetzt auch drauf kommen, gibt es eine Stelle, wo Sie auf ein fantastisches Hörspiel aus dem Jahre 61 verweisen von Böll zum Tee bei Dr. Borsig. Kann ich nur dringend empfehlen, wenn man sich mit Corona beschäftigt, zum Tee bei Dr. Borsig eingeben. Gibt es auch im Schallarchiv, kann man sich das gerade anhören, wo es darum geht, dass eine Firma ein Medikament produziert hat, 500.000 Schachteln, und dieses Medikament soll helfen, wenn man farbenblind sein könnte oder werden könnte. Prophylaktisch soll das wirken. Und Sie haben ein Problem, Sie haben 500.000 Schachteln produziert und 50.000 verkauft. Irgendwie funktioniert der Absatz nicht. Und dann versuchen Sie eben einen Dichter zu kaufen, der soll Ihnen ein paar gute Slogans bringen. Und in diesem Gespräch, was da stattfindet, sagt er, wissen Sie, das ist alles schön, was Sie sagen, aber wir müssen die Angst vergrößern. Weil sonst kaufen die Leute das Produkt nicht. Ja. Und die Angst wird im Moment richtig vergrößert. Wenn es morgen einen Test gäbe, von einer amerikanischen Firma, die Donald Rumsfeld gehört, dann würden die Leute diese Tests kaufen mit allen Nebenwirkungen, weil die Angst so groß ist, wenn man das jetzt nicht macht, macht man was falsch. Vielleicht ist aber genau das falsch.
Oder der Test wird positiv
sein. Oder es gibt gar keinen Grund,
weil ich denke, bei allen Grippewellen der letzten Jahrzehnte, da wären wir vielleicht alle positiv getestet worden, aber wir haben es nicht bekommen.
Mhm. Wie viel von dem, was Sie beschreiben, soll auch einen Zustand beschreiben, die Angst irgendwie nicht zu genügen, nicht zu funktionieren, und dann läuft einem das auch noch im Ruder, dass man so bescheuert ist, dass man auch noch Krebs hat, das ist ja eine Form von Unfähigkeit, das muss einem peinlich sein und so. Diese ständige Angst, wenn man schon nicht beobachtet wird vom System, sich selbst zu beobachten, passe ich noch? Wie viel hat das damit zu tun, dass Sie das auch anprangern?
Ja.
Das ist ja ein Dauerzustand, der ja krank macht. Diese ständige, die Angst, hoffentlich mache ich alles richtig. Und zwar auf allen Gebieten.
Ja, und Amelie kann eigentlich schon durch diesen Workshop Alle Wünsche werden erfüllt ein bisschen aussteigen, weil da begegnen ihr dann ja auch Frauen, die sie am nächsten Tag in der Kunsthochschule abholen aus ihrem Kurs und sie in dieses Café Elsa führen. Und da ist das Motiv vom Steppenwolf drin, von Hermann Hesse, dass man manchmal selber von der Schiene nicht runter kann, auf der man fährt. Also sie fährt auf dieser Leistungsschiene. Sie ist jetzt aus der Schule raus und jetzt muss sie, also malen ist ihre Neigung, sie hat schon immer gemalt, aber jetzt muss sie das richtig gut lernen. Mhm. So.
Schon wieder das wieder auf Leistung. Ja.
Ja. Ja, jetzt malt sie Tag und Nacht und studiert Kunstgeschichte. Das ist schön, das macht ihr auch Freude, aber sie guckt nicht rechts und links. Und dadurch, dass sie jetzt in diesem Workshop verliebt sie sich, auch eigentlich gegen ihren Willen, das entsteht fast wie ein Waldbrand. Also sie lässt sich sozusagen Feuer geben und dann steht ihr Haar in Flammen. Und das ist schon das eine. Und zum Zweiten sind da zwei Mädel auf sie aufmerksam geworden, Kursteilnehmer, denen die Ortrud das finanziert hat, die sie animieren wollen, Plakate zu übersprühen.
Die zu sexistisch sind.
Ja, ja, so für BHs und Bikinis und die auch wirklich immer mal wieder draußen hängen, also appetitlich angerichtete Körper. Und da sprühen die griechische Gewänder drauf oder so, die sprühen die zu. Und nun haben sie gehört, sie hat Kunst studiert und hat ihnen imponiert, dass sie einfach so gesagt, ja, manchmal arbeite ich als Aktmodell und so. Und jetzt wollen sie die dazu bekommen, da mitzumachen. Also auch zu übersprühen, solche Werbung. Dieses Raustreten, ach so, und dann versucht sie das tatsächlich einmal. Mhm. Aber das wird für sie also ein furchtbares Erlebnis. Bei dem sie aber wieder Punkerinnen kennenlernt, die ihr da in letzter Not in der S-Bahn helfen, als sie sich so fühlt. Aber sie geht raus. Mhm. Und das ist
aber wieder etwas machen müssen, was nicht ihr Ding ist eigentlich.
Ja.
Das ist ja genau der Punkt. Schon wieder was Neues.
Das ist der Punkt.
Aber nicht ins Nachdenken kommen, in das Nächste und einfach draufhalten.
Aber sie lernt dann Punkerinnen kennen. Das ist ja sozusagen der Gegenentwurf auch zur Gesellschaft. Und also sie kann zu ihren Schienen gibt es jetzt alle möglichen Abzweigungen oder auch vielleicht mal aussteigen. Mhm. Ganz das Fahrzeug verlassen, was auf der Schiene entlang fährt.
Frau Schof, macht es eigentlich etwas, vielleicht ein Rat abseits vom Roman, wenn man als Frau, als Mann sowieso, aber als Frau einfach manchmal nicht weiß, wie es morgen weitergeht, sondern einfach mal die Leere oder das Ausrollen aushält und sagt, ja, irgendwann steht das Fahrzeug wieder und dann dann werde ich einen Anlass finden, es wieder anzuschieben. Macht das
naja,
was?
Naja, das ist als Schriftstellerin gehört das dazu. Man hat es ja früher Muse genannt, Muße genannt. Mhm. Muße und Muse ist eng verwandt. Ich erinnere aus meiner Kindheit, die schönsten Momente waren, wenn ich die Großmutteruhr bei meinen Großeltern ticken hörte. Die wohnten im Wald und die waren dann irgendwie beschäftigt. Und ich saß da, die Uhr vertickte die Zeit und ich konnte wählen, was ich machen wollte. Was ich im Wald spielen wollte. Also ich habe als Kind schon genossen, einfach so da zu sitzen, Moment. Und die Kugel kann in dem Moment in alle Richtungen rollen. Das war mir schon irgendwie bewusst. Und dann habe ich irgendwas gemacht. Wir durften auch damals schon Bäume fällen, tote Bäume, hat meine Großmutter uns gezeigt. Und das brauche ich auch heute im Leben. Die Amelie ist ja Smartphone-abstinent. In ihrer Wohngemeinschaft behandeln sie, als wenn sie keine Zahnbürste hätte. Ich empfinde Menschen, die immer ihr Smartphone bei sich haben, als wenn die an langen Leinen unterwegs sind.
Sie sprechen ja auch davon, dieser Werbeslogan, immer erreichbar sein, ist eine Art Drohung.
Das in dem Buch sagt sie das. Das wäre für sie eine Drohung. Also egal, ob sie in einer Badewanne liegt oder eine fremde Stadt erobert, sie möchte allein sein. Und bei ihr ist das beim Malen so. Ich glaube, bei jedem schöpferischen Menschen ist es so, dass man diese Pausen braucht. Ich brauche die Ruhepause, wo noch nicht das nächste Thema dran ist. Und dann kommt es. Mhm. Ich habe manchmal den Eindruck, es gibt in so Kurparks zahme Meisen oder so. Wer besonders heilig ist, dem kommen die Vögel vielleicht auch so auf die Hand. Man hält seine Hand hin und dann kommt ein Thema.
Wir leben ja in einer Leistungsgesellschaft. Ich glaube, deswegen ist Krebs auch so eine Zivilisationskrankheit geworden, weil wir immer überall leisten, sogar in unserer Freizeit, müssen wir dann das auch noch posten, wo man überall war. Und du warst nur an 3 Orten, hast nur 4 Risikosportarten gemacht, in der Zeit habe ich aber 8. Da bin ich aber besser als du. Glauben Sie, dass unsere Gesellschaft es wirklich wieder gut täte und dafür vielleicht so ein Shutdown ganz gut? Es sei denn, man missbraucht den für totalitäre Einrichtungen von Systemen. Also Bargeld abschaffen, Polizei auf den Straßen.
Also aber das macht dieser mir auch Sorgen. Aber das zeigt, dass es geht. Also Kapitalismus lebt ja davon, vom immer mehr, immer mehr. Und wenn gar nichts mehr zu erfinden wäre, dann werden E-Roller erfunden. Und dann wird noch gesagt, die schonen die Natur. Mhm. Man kann da kein Gepäck mit befördern. Die stehen jetzt auch überall in Göttingen rum. Ich denke, das ist die Industrie, die immer wieder was herstellen muss, immer wieder was herstellen muss. Es gab ja früher diesen schönen Spruch, wenn der letzte Baum gefällt, der letzte Fisch gefangen ist, werdet ihr merken, dass man Geld nicht essen kann. Mhm. Und es sind immer Ressourcen. Da muss ich jetzt aber auch gleich noch das über die Rüstung sagen. Größter Umweltverschmutzer sind die Rüstungskonzerne, sind die Flugzeugträger, sind die Kriege, die geführt werden.
Und
ich habe das Gefühl, die geübt werden. Also ich fände es positiv an dieser Corona-Geschichte. Corona heißt übrigens Kranz, Corona von der Form wahrscheinlich, wenn Defender 2020 abgeblasen würde.
Ja, es pausiert ja im Moment.
Und ich fand es auch großartig, dass Russland Italien Hilfe angeboten hat. Ja. Ich meine sogar mit halbem Ohr gehört zu haben, dass Kuba irgendwo Ärzte hingeschickt hat. Kuba schickt überhaupt viel Ärzte. Das berührt mich so. Also, dass ein Land, was selber gut zu tun hat mit dem Überleben, dass die anderen helfen.
Wir haben auch ein sehr gutes Gesundheitssystem, bei uns nicht erwähnt.
Und ist noch vielleicht ein Wort zur DDR. In der DDR sind ja viele Menschen ausgebildet worden dafür, dass sie zurückgehen in ihre Heimat. Vor vielen Jahren war ich mal in Kuba. Da sprachen so viele Menschen Deutsch, die als Ingenieur, die alle irgendwas in Deutschland, also in der DDR, studiert hatten. Mhm. Und auch in Afrika gibt es Menschen, die noch Deutsch sprechen von damals, sich noch daran erinnern. Die sind in die DDR gekommen, um da was zu lernen, Arzt zu werden, Ingenieur zu werden, Know-how zu lernen und dann in ihre Länder zurückzugehen. Mhm. Und das finde ich eigentlich ganz großartig.
Ich möchte nochmal auf etwas kommen, was Sie im Buch letztendlich immer wieder subtil transportieren. Nämlich, dass wenn man ständig vor sich selbst auf der Flucht ist, weil man dem Zeitgeist entsprechen will, dass das nicht mit einer Krankheit endet. Irgendwann zieht das System einem den Stecker, sagt, so nicht. Täte es unserer Gesellschaft, die ständig Leistung bringen muss, und das ist super schick, Leistung zu bringen, und das muss man auch sofort bei Instagram posten, täte es unserer Gesellschaft insgesamt vielleicht ganz gut, und dafür ist der Shutdown vielleicht mal ganz gut, das Wort Müßiggang nicht nur zu kennen, sondern mal wieder mit Leben zu erfüllen, indem man einfach mal die Handbremse dann einfach ausrollen lässt, sagen, so, jetzt machen wir mal nichts, also es nennt sich ja neudeutsch Chillen, aber Chillen ist, es ist nicht Langeweile, Müßiggang, sondern einfach mal abwarten, dass sich irgendetwas im Kopf ergibt und, wenn, und sich nicht auf einfach, was sich da einstellt.
Ja.
Brauchen wir das wieder mehr?
Ja, das brauchen wir mehr. Wobei, also zum Müßiggang gehört bei mir unbedingt Lesen. Und Lesen bringt mir viele neue Einsichten, auf die mein Kopf allein nicht kommt. Oder so wie ich dann auf Heinrich Böll gekommen bin, weil das haben wir in der Schule mit verteilten Rollen gelesen. Und das ist plötzlich wieder da, wenn ich schreibe. Ich habe manchmal das Gefühl, es kommt die Hälfte aus dem Unbewussten oder Halbbewussten. Es kommt ein Teil aus dem Kosmos. Und in der Mitte drehe ich daraus den Sprachfaden oder Text, heißt auch Textur. Wir sollten anhalten. Also ich würde jetzt nicht zu Leseabstinenz raten. Wobei Lesen hat ja den Vorteil, dass man das Buch sinken lassen kann. Wenn ich mir einen Film angucke, naja, heute kann man die auch anhalten, aber eigentlich bleibe ich dann drin. Auch wenn ich eine Stelle denke, ach, das war interessant oder so, ist es schon überdeckt von nächsten
Lesern. Es lebt ja auch durch die Bewegung.
Ja, und bei einem Buch haben Menschen normalerweise innere Bilder.
Ja, also die eigenen Bilder.
Viele Schullesungen und also ich würde sagen, 98% der Kinder haben noch eigene Bilder. Und ich sage auch immer, ist ganz egal, wie ihr euch die Menschen vorstellt oder die Orte. Hauptsache, dass ihr euch irgendwas vorstellt. Ein Lehrer sagte sogar mal, ein Buch, ich sagte, ein Buch gehört zu 50% dem, der es liest. Und dann meldete er sich und sagte, mindestens zu 80%. Das heißt, sie lesen aus dem Buch was völlig anderes raus, als eine 35-jährige Frau oder eine oder wie auch immer. Das heißt, Lesen kann Denkanstoß sein und man kann pausieren und die Fäden weiterspinnen in sich. Mhm. Aber also Müßiggang, klar, Ruhe.
Sie sind Romanautorin, Sie beschäftigen sich intensiv mit Sprache, Sie kreieren Figuren. Das machen Sie schon sehr, sehr lange. Wie ist es, sind Sie auch Sie lesen auch selbst, vorgehen auf Lesereise, sind Sie auch selbst eine gute Zuhörerin?
Mehr und weniger. Also es muss mich interessieren. Ich kann nicht Smalltalk. Also wenn es um was Wesentliches geht, höre ich gerne zu. Mhm. Ich mag gerne was lernen. Mhm. Also ich bin eigentlich beständig auf Sinnsuche.
Das heißt, wenn Sie irgendwo unterwegs sind, irgendwas passiert in Ihrem Kopf immer? Sie denken immer über eine Figur nach oder Sie beschäftigen sich mit irgendwas?
Nein, auf dem Weg hierher habe ich, also mit dem Zug von Göttingen nach Berlin, kommt man durch wunderschöne grüne Landschaft, überall blühen jetzt die Gebüsche, Weißdorn oder ich weiß nicht. Da bin ich innerlich ganz still. Mhm. Und das genieße ich auch, weil ich war vorher schon ein bisschen aufgeregt und dann war es plötzlich ganz still in mir. Und ich habe rausgeguckt und habe grün und weiß gesehen und habe mich gefreut, dass Frühling wird.
Frau Schuh, worauf ich hinaus möchte, wenn unser einer, unsere Branche irgendetwas sieht, was mit Film zu tun hat, mit Bild zu tun hat. Ich habe es inzwischen gelernt, aber ich kann ins Kino gehen und mir eine Doku angucken, ohne mir die Frage zu stellen, die ganze Zeit die Frage, wie haben Sie das denn jetzt gemacht? So, wenn Sie einer Lesung beiwohnen, wenn Sie hören, wie andere Leute lesen, ich gehe davon aus, Sie gucken sich das, kommt sofort, wie hat er das gemacht, wie hat er die Figur entworfen, können Sie loslassen?
Ich kann völlig loslassen.
Einfach sich darauf einlassen, sagen, wenn auch einer gut vorlesen kann und einfach, das als für Sie auch immer noch so ein Genussmittel ist, obwohl Sie ja mit Schreiben, das ist ja auch Arbeit.
Ja, aber also zuhören insofern ist ein großer Genuss. ich mache nicht so gerne Hausarbeit. Und dann habe ich aber Hörkassetten oder es wird auch morgens um 8:30 vorgelesen, NDR Kultur oder Hessen liest auch vor. Und manchmal haben die Sachen, da freue ich mich drauf. Da lege ich dann irgendeine Küchenarbeit, also ich habe das Radio in der Küche. Da bügel ich dann, um zuhören zu können. Und dann genieße ich das. Ich genieße einfach, dass ich innere Bilder habe. Also es kann auch schrecklich sein. Also eins spielte, war sehr rassistisch in den USA, von einer Frau ausgesehen und ihrem Kind, wie sie versucht, zurechtzukommen. Das war schon hart, aber es war gut. Also ich fand es gut geschrieben. Ich habe gerne zugehört. Und ich hole mir dann Bücher meistens aus der Bücherei.
Aber Sie hören, sind schon ein Sprachmensch, weniger Film? Sie gucken sich nicht eine Doku oder einen Film an? Spielt das eine Rolle in Ihrem Leben?
Ich bin schon ein Sprachmensch. Wobei mir fällt jetzt eine Sache aus dem Buch ein. In dem Buch kommt ja eine etwas abgedrehte Figur vor, diese Josephine, wo man nicht genau weiß, wie ist sie so drauf. Die sieht den Körper als Resonanzkörper für die Laute, die wir sprechen. Die empfindet es schon quasi als, ich will nicht sagen Verrohung, aber Verflachung, dass wir Informationen austauschen.
Sie möchte, dass wir uns eher von dem Klang inspirieren lassen. Wir überdecken eigentlich das, was Sprache auch sein kann.
Ja, also es kommt ja drin vor, dass sie ein paar Semester Germanistik studiert hat und das Wort Gitriovi. Können Sie sagen, was das heute heißt?
Das heißt doch Treue, wenn ich das...
Das heißt Treue, ja. Aber das ist doch ein ganz anderes Wort irgendwie. Mhm. Gitriovi. Also das macht ja quasi Arbeit, das zu sprechen. Mhm. Und man empfindet auch was dabei. Und also das ist eine andere Art von Treue als unsere Treue. Mhm. Sprache ist ganz spannend. Eins meiner Gedichtbände ist ins Polnische übersetzt. Und es war sehr schön, eine Seite immer das Polnische, eine Seite das Deutsche. Ich habe gedacht, wenn ich mal Polnisch lernen will, oder nein, ich habe gedacht, wenn ich mal ins Gefängnis komme, dann nehme ich das mit und dann lerne ich Polnisch, weil meine Gedichte kenne ich. Ja, Sie lachen. Also wir haben ja in der Friedensbewegung früher auch Tore blockiert in Bremerhaven oder so. Und da hatten wir die Nummer vom Rechtsanwalt auf dem Arm stehen. Also das war vielleicht auch romantisch, ich weiß es nicht. Aber wer das Pech hatte, in einen Kessel zu geraten, wurde auch erkennungsdienstlich behandelt. Oder also bestimmte Formen von Friedensbewegungen waren nicht ganz ungefährlich. Mhm. Ich weiß nicht, wie da. Also ich wollte nur sagen, und dann habe ich mal, da war ein polnischer Junge, also ein Junge, dessen Großeltern wahrscheinlich aus Polen gekommen sind, und der sagte, ich kann Polnisch. Und dann habe ich ein Gedicht von ihm in Polnisch lesen lassen. Und in meinem Gedicht kam das Wort Engel drin vor. Engel. Wissen Sie, was das auf Polnisch heißt? Anneloi. Anneloi, das ist eine völlig andere Anmutung. Mhm. Anneloi, das ist leicht, wie auf einer Wolke. Das ist unsichtbar oder durchsichtig. Engel, Dürer-Engel, gehen mit zwei Füßen über die Erde. Also insofern ist Sprache und Laut ist tatsächlich was Wichtiges. Und also die Josephine sagt dann, wir haben uns das angewöhnt, wie man Gold auch zu Münzen prägen kann und damit umgeht. So, mhm. Ja.
Frau Schof, Sie haben das zwischendurch immer wieder durchklingen lassen, dass Sie ein politischer Mensch sind.
Ja, auf jeden Fall. Und ich habe auch das Gefühl, dass das Buch auch ein politisches Buch ist. Wobei die Amelie geht ja nicht durch diese Tür. Ich weiß nicht, ob Ihnen das auch aufgefallen ist. Mhm.
Worauf ich hinaus möchte, ist aber... es fällt im Buch, in Ihrem Buch eben auch, und da sind wir wieder bei der Politik, die wir im Moment auch erleben... die aus allem ein Geschäft macht.
Ja.
Ja, die ja. Auch die und als Basis Angst dient. Vorsicht, ja. Jetzt zerfällt ja das Wort auch Krebsindustrie.
Ja,
die Krebsindustrie. Was ist für Sie die Krebsindustrie? Das klingt ja ziemlich bösartig. Krebsindustrie.
Ja, Chemo. Es klingt so toll, jeder kriegt seine maßgeschneiderte Chemo. Ich weiß nicht genau, was es kostet. 50.000 Euro.
Aufwärts.
So. Aufwärts, ja. Frage ist, wie lange das Gesundheitssystem das durchhält. Also, Es kommt noch eine andere Stelle drin vor, wo sie möchte so gerne in die Kunsttherapie. Und da sind nur begrenzt Plätze. Und ich denke, das ist auch die Situation in der Medizin. Sie liegt dann nachts wach und überlegt, ob sie als werdende Künstlerin, als Malerin überhaupt da einen Platz belegen darf, weil vielleicht ist es für jemanden anders lebensrettend, da reinzugehen. Und für sie ist es, ja, das ist so eine Form von übertriebener Bescheidenheit. Ich weiß es nicht genau, aber das ist... Wenn nicht für alle genug da ist, dann wird es ja irgendwie, wenn ich jetzt die Krankengymnastik bekomme, bekommen sie die nicht. Das finde ich ganz unmenschlich. Also, dass Kranke in Konkurrenz gestellt werden. Mhm. Und
aber gleichzeitig man jedem Patienten aufdrängt, doch das Angebot der Krebsindustrie wahrzunehmen.
Ja, natürlich. Und also eine Figur in dem Buch sagt auch, wir werden durch Chemikalien krank. Stichwort Glyphosat oder Kosmetik oder irgendwas. Und Chemie heilt uns auch wieder. Mhm. Wir werden durch Strahlen krank und Strahlen heilen auch wieder.
Ein Geschäftsmodell letztendlich.
Ja, also konsequent wäre zu erforschen, was erzeugt Krebs und das konsequent zu verbieten. Also man kann mit Sicherheit Kosmetik herstellen, die nicht krebserzeugend ist. Mhm. Und man kann auch Nahrungsmittel herstellen, in denen nicht Glyphosatanteile
sind. Man kann Krebs aber auch als einen Markt entdecken, bei dem unglaublich viel Geld zu verdienen ist. Ja, man kann auch entdecken, dass Konzerne die Lebensmittel herstellen, von denen man krank wird. Also da fällt mir Nestlé zum Beispiel ein, dass sie gleichzeitig auch im Klinikum Medikamente oder Lebensmittel anbieten, die dafür sorgen, dass Kinder, die durch ihre Produkte übergewichtig wurden, dass sie damit zurechtkommen. Und das sind einfach nur normale Lebensmittel. Das gibt es alles. Ich möchte zum Abschluss dieses Gesprächs mit Ihnen noch über etwas reden, was natürlich im Buch dauernd durchschwingt und mit dem wir uns alle früher oder später beschäftigen müssen. Tod. Haben Sie ein entspanntes Verhältnis zum Tod?
Ich möchte gerne gut sterben. Ich würde nicht gerne ersticken. Ich habe mal Briefe für Amnesty geschrieben, sehr viel für Südamerika und für Afrika, als es noch apart war. Also Folter finde ich das Grauenhafteste. Und ich habe mal Geld verdient mit Rathausführungen in Lüneburg, mein Studium. Und in der Folterkammer haben die immer alle Witze gemacht, die Rathausführer. Ha, für die Schwiegermutter, der dies und so. Und ich habe immer gesagt... In Chile wird zurzeit gefoltert und so. Also die Leute waren dann sehr betreten. Aber ich finde, während einer Rathausführung kann man auch mal betreten sein.
Wenn man jetzt schon betritt, das Rathaus.
Ja, aber also ich meine, man kann eine Folterkammer nicht als Lachbude abtun. Mhm. Also da sind ja früher Menschen zu Tode gefoltert, weil sie als Hexen galten oder so. Jetzt habe ich den Faden verloren. Wie war die Frage noch?
Die Frage ist also, welches Verhältnis sie zum Tod haben. Aber wenn Menschen in Folterkammern lachen, vielleicht auch, um das zu verdrängen.
Ja, sicherlich.
Nur so kann ich es mir erklären.
Sicherlich, aber das waren sicherlich auch einige, die das nicht verfolgt haben, was da in Chile vor sich ging, also die das völlig verdrängt haben. Ich habe ein entspanntes Verhältnis zum Tod. Ich dränge niemanden irgendwas auf und ich weiß auch selber nicht, ob wir mehrere Leben haben. Ich hoffe, dass wir ins Licht gehen. Für mich, also ich würde gern entspannt sterben und würde das als neues Erlebnis. Das ist ja sprachlich nun sehr witzig, wenn ich den Tod als neues Erlebnis...
Es wird auf jeden Fall
eine Reise.
Es wird auf jeden Fall ein Erlebnis werden. Also ich weiß nicht, ob Sie sich nicht daran erinnern können später noch, aber Sie werden es erleben.
Ich werde es erleben. Also ich bin ja auch in dem Alter, wo man loslassen kann. Ich denke, die wichtigen Sachen, die ich sagen und schreiben wollte, die habe ich zum größten Teil gesagt und geschrieben. Also was jetzt kommt, ist Kür. Ich lebe sehr gerne. Ja, wie gesagt, ich möchte entspannt sterben. Also jetzt nicht irgendwie einen schlimmen Tod erleiden.
Das heißt,
also,
dieses Buch ist auch ein Aufruf an alle Frauen. Lebe jetzt.
Lebe jetzt. Also das kommt, glaube ich, auch, also das kommt in meinen Gedichten auch immer wieder vor. Man muss sich bewusst sein, Vergangenheit und Zukunft, das ist da. Aber ich habe in einem Gedicht geschrieben, du kannst auf das Jetzt aufspringen. Es hat immer genau dein Tempo.
Das stimmt. Wie so ein Skateboard. Ja. Frau Schof, ich möchte trotzdem beim Tod bleiben. es könnte ja sein, dass Sie morgen, ich kenne Menschen, die haben sich für einen freiwilligen Tod entschieden, die sind in die Schweiz zum Beispiel gefahren, denen ging es beiden noch gut, die waren aber über, deutlich über 80 und sagt, das soll so bleiben, nicht unbedingt, sie möchten jemanden zur Last, also sie möchten zeitgleich sterben, für die jeweilige Person war es das Schlimmste, dass der andere noch leben würde und dann wahrscheinlich aufgrund der Einsamkeit doch relativ schnell sterben würde und dann sind die gemeinsam gestorben. Käme sowas für Sie und Ihren Mann in Frage?
Solange wir gesund sind, nicht. Also wenn einer von uns unrettbar krank ist, aber also ich denke, dann wäre auch der Ruf des Schicksals, dass der andere noch einen Moment bleiben soll. Ich bin für, dass jeder seinen Todeszeitpunkt bestimmen dürfen soll. Mhm. Man soll es dürfen.
Also nicht der Maschinenindustrie überlassen, die einen da anschließend sagt, nee, da geht noch was. Beatmungsmaschine mit 95.
Um Gottes Willen. Also da muss man ja so ein Patiententestament schreiben. Mhm. Nein, das möchte ich gar nicht. Also wenn es nicht mehr lebenswert ist, möchte ich sterben. Menschen hängen am Leben. Das unterschätzt man. Also dieses Ehepaar, was da zum Tod gefahren ist, vielleicht nicht. Aber es sind schon Leute von der Brücke gesprungen, um zu sterben und haben dann sich gefreut, dass sie gerettet wurden. Also wenn die sich nicht genug Steine in die Tasche gepackt haben. Wir hängen am Leben. Ich glaube, das gehört zum Leben, dass wir eigentlich gerne leben wollen. Mhm. Das Leben will leben. Und ich weiß es nicht. Also ich würde ja, ich habe jetzt sogar eine Geschichte über Demenz geschrieben, weil ich ein sehr anrührendes Feature gehört habe über eine Klinik, nein, ein Heim, wo Demenzkranke das ausleben können, geschützt. Und da hat ein Arzt gesagt, ein Psychologe und Arzt, wenn jemand bei uns durchs letzte Stadium geht, dann ist er völlig clean irgendwie, also innerlich. Das macht keine Psychotherapie oder keine Analyse. Der konnte alles ausagieren. Das ist seine Ängste. Eine Tante von mir, habe ich gehört, die hat so unflätige Sachen, eine Großtante, also eine Alte, so unflätige Sachen geschrien, wie man also als Frau in der Generation nie gesagt hat. Die musste man im Altersheim, da waren noch Doppelzimmer, die musste man allein legen. Und ich denke, die ist dann, als das Ich nicht mehr kontrollierte, Demenz ist ja, dass das Ich nicht mehr kontrolliert, dass dann noch allerhand zugelassen werden kann. Also ich finde eigentlich im Leben alles sehr spannend. Wer muss sich drüber nachdenken? Vielleicht wird es ein neuer Roman mit freiwillig sterben.
Sie kennen ja vielleicht auch den Film Das seltsame Leben des Benjamin Button zum Beispiel. Ich finde es so die letzte Szene, wo er ja alt auf die Welt kommt und dann immer jünger wird.
Ja.
Und am Ende stirbt er als Säugling. Das ist ja so. Und er hat einen relativ friedlichen Ausdruck. Und ich weiß nicht, ob Sie ab und zu...
Mir fällt was anderes dazu ein. Werfel. Franz Werfel, Stern der Ungeborenen. Da ist es so. Also da wird jemand nach tausenden von Jahren reinkarniert, ist aber nicht in dem Sinne Science Fiction, sondern der kommt einfach wieder. Und in dieser Gesellschaft ist es so, dass die Menschen statt zu sterben, fahren die mit dem Fahrstuhl irgendwo runter und werden dann irgendwie eingepflanzt. Und irgendwas, also ich habe nur so das Bild, die werden mutieren auch wieder zu Säuglingen so. Ich weiß es nicht. Also mir ist diese Richtung eigentlich ganz lieb. Man kann sich als Kind einfügen in diese etwas surreale kapitalistische Gesellschaft. Wobei meine These auch ist, dass man mit der Pubertät jedenfalls früher sich erstmal wehrt dagegen und sagt, das kann nicht angehen. All diese Kriege, all diese
Konkurrenz.
Ja, also ich meine, die Konkurrenz wird ja in der Schule schon eingeübt. Es ist schwer als Lehrerin da den Spagat hinzukriegen zwischen dem, was man muss und dem, was Schülerinnen und Schülern gut tut.
Aber Sie haben zum Tod ein entspanntes Verhältnis.
Ja, hatte ich eigentlich schon immer. Als Kind hatte ich Angst, lebendig begraben zu werden. Also habe ich immer gesagt, piekst mich noch mal mit was oder so. Und also so das Bild, da kratzt einer an der Gruft oder also ich glaube, ich möchte verbrannt werden. Also dieses Gefühl, Erde über mir zu haben, ist Tod, nicht so meins.
Frau Schoof, Tod ist in unserer Gesellschaft ja ein Tabuthema. Es gibt andere Gesellschaften, da geht man wesentlich offener damit um. Was ist denn, wäre das für Sie eine schreckliche Vorstellung, dass Sie unsterblich hierbleiben dürften oder müssten?
Mir fällt übrigens eine Art, mit Leichen umzugehen ein, die mir dann sehr geholfen hat als junge Frau. Ich habe immer gedacht, das muss toll sein, irgendwo auf dem Berg. Das ist eine bestimmte Richtung, glaube ich, im Iran oder ich weiß nicht genau. Die legen ihre Leichen dahin und die werden von Raubvögeln geholt. Ich habe gesagt, ihr könnt mich auch an den Strand legen, von wilden Hunden oder so. Weil man geht wieder ein in das, was war. Mhm. Ich glaube, Loki Schmidt hat gesagt, irgendwie, sie geht dann in die Wurzeln des Baumes auf ihrem Grab ein. Also man, die Materie geht wieder ein. Was mit der Seele wird, wissen wir nicht.
Aber trotzdem nochmal zurück. Wäre das für Sie eine schreckliche Vorstellung, dass Sie ewig leben? Also hier. Alle, die Sie kennen, sterben und in 10.000 Jahren sind Sie immer noch hier.
Ich habe darüber ein Gedicht geschrieben, dass die Zikaden, Augenblick, nein, muss ich jetzt nicht mich daran erinnern. Ich habe immer den Kopf so voll mit so vielen Sachen. Ich weiß nicht, ob das schrecklich wäre. Also da hatte eine Göttin, ja, eine Göttin hatte ihren sterblichen Geliebten unsterblich gewünscht. Aber er alterte dann und dann hat sie sich nicht mehr für ihn interessiert. Also wenn wir jetzt alle als uralt Freaks hier durch die Gegend laufen, 500 Jahre alt, zahnlos, ich weiß es nicht. Mhm.
Aber das Leben hat das Leben nicht dadurch auch seinen Wert, dass es endlich ist?
Ja, da haben Sie recht. Ja.
Also
da,
auch wenn Sie sagen, Sie bleiben jetzt immer,
also ich bin immer für
34, aber
für Fantasiespiele bin ich immer offen, aber Sie haben recht. Das Leben gewinnt an Reiz dadurch, dass es endlich ist.
Die Zeit ist die Währung. Das ist die Deckung eigentlich des Lebens. Ohne, wenn man keine Zeit, wenn man eh alle Zeit hätte, dann muss man sich auch nicht beanstrengen, bemühen, weil man kann es ja immer verschieben. So weiß man, nee, irgendwann wirst du verschoben. Und da gibt es vielleicht ein Preset, ein Reset, dann gibt es was Neues. Aber es gibt da eine Timeline, die ist halt irgendwann Schluss. Das macht die Sache wertvoll.
Jeder muss in diesem Leben ja bestenfalls zu sich finden und zu dem eigenen Weg finden. Mhm. Und dazu braucht er diese Ruhe im Kopf und nicht tausend Ablenkungen und an der Leine spazieren gehen.
Aber auch natürlich die Garantie, egal wie schrecklich es auf diesem Planeten in deiner Zeit war, weil du zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg groß geworden bist, irgendwann ist vorbei. Niemand hat die Macht, dich am Leben für ewig zu... Irgendwann kannst du hier bis Exit,
das
Schluss,
ist ein
du kannst entkommen.
Du kannst entkommen, aber die Menschen, die jetzt an Reinkarnation glauben, da denke ich dann immer, dann müssen die das auslöffeln, die jetzt die Umweltkatastrophen herstellen.
Ich weiß nicht, ob sie in unserer Gegenwart ankommen. Ich kann Ihnen das nicht sagen.
Ich weiß es auch nicht. Der Kosmos ist so groß. Mhm.
Vielleicht sind wir dann irgendwo in einer anderen Galaxis. Ja? Das weiß ich nicht genau.
Also das stimmt. Mhm. Ja, das, was man Spiritualität nennt, das ist sicherlich eine wichtige Sache, auch in meinem Leben und ich glaube auch in Amelies Leben. Ich glaube, der Faden läuft auch ein bisschen
durch. Auf jeden Fall.
Dieses darüber hinaus, dass es mehr gibt, als wir sehen und anfassen können.
Renate Schoof, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Kommen. Ich habe eine allerletzte Frage an Sie. Wie würden Sie Leben definieren?
Ja, die blühenden Bäume jetzt, die eines dann irgendwann ihre Frucht tragen. Das, was immer weiterläuft. Leben ist das, was immer weiterläuft. Und dafür ist die Aphrodite ja die Göttin. Leben geht weiter. Ob wir, also die Frau, die Modell gestanden hat für diese Marmorbüste, das war vor 2000 Jahren, Leben ist das, was weitergeht. Und ich denke, das macht auch Hoffnung. Sie haben 3 Kinder mit auf die Welt gebracht und haben gemerkt, dass das Leben da völlig neu beginnt, ohne Vorurteile. Kleine Kinder sind empathisch. Das Leben gibt dem Leben immer wieder die Chance, vernünftig zu leben. Ist das jetzt komisch gesagt?
Nein, ich finde, das Leben gibt einem immer wieder die Chance, dass man selbst merkt, man ist nicht der Letzte, deswegen auch nicht so wichtig. Und das heißt, man wird immer überrascht. Das Leben langweilt einen eigentlich nicht.
Das Leben langweilt einen nicht, aber ich denke gerade, Kinder bringen einen dazu, dass man auch eine gewisse Verantwortung hat, dem Leben gegenüber.
Aber also auch eine Distanz dahingehend, dass es weitergeht. Die Entscheidung ist, die ist da. Es geht weiter.
Ja.
Man selbst hätte nicht die Macht, dieses Rad anzuhalten. Diese Last muss man sich nicht auf die Schulter packen.
Also es berührt mich sehr, mit meiner 95-jährigen Mutter die Fotoalben anzugucken, die ihre Urgroßeltern zeigen. Ich glaube, da gab es schon Fotografie, ich weiß es nicht genau. Jedenfalls Altvordere, die glücklich waren, die gelebt haben, die gelacht haben, die irgendwann gestorben sind. Und so wird es nach uns weitergehen. Also wir sind ein Teil der Kette. Ja, und ich denke, Sie machen Ihren Part sehr gut, dass das Leben ohne Kriege zumindest denkbar ist und ohne all die Privatisierung. Ich denke, das ist wichtig, dass wir dazu beitragen, dass das Leben lebenswert bleibt. Dass wir Utopien wachhalten von Gerechtigkeit, von gutem Leben.
Renate Schofe, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Kommen.
Es war ein Erlebnis. Danke.